Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 232, heute mit Felix.
Felix.
Anderer Felix.
Markus.
Ja, auch hier.
Echt? Und ich bin Ingo. Hola.
Hola, so. Chica.
Ja, genau, so. Weil hier live aus Barcelona und so.
Genau. Das stimmt. Ist es so?
Ja. Wenn ich da rausgucke, sehe ich Barcelona, ja.
Was ist das für ein Poster, was du dir da aufgehangen hast in deinem Keller?
Ja, das ist die Miss Barcelona 2000. Such mich mal.
2018 dann wahrscheinlich.
Ja, die Frau Barcelona, die heißt so.
Mhm, klar, ja. Kennt man.
Ja, nee, ich war die letzten Tage hier auf Konferenz und ich habe tatsächlich von Barcelona noch nicht so viel gesehen, außer dieses Hotel und den Weg zur Messe und wieder zurück, aber.
War das ein schöner Weg wenigstens?
Der Weg war nicht so schön. Und das hat auch ein bisschen gemüffelt da in der Straße. Wir haben tatsächlich gestern Abend war Social Event und das ist in, die haben hier mitten in Barcelona so viele Gebäude nachgebaut, die über Spanien verteilt sind sozusagen. Also du kannst quasi Spanien bewandern in so einer Art Vergnügungspark, wo sie halt so lauter Häuser und Gegenden so typisch aufgebaut haben, wie es halt in Spanien ist.
Sind die noch nur 1,5 Meter hoch, oder?
Nee, die sind normal hoch. Ja. Ich keine Ahnung, warum sie das gemacht haben, aber wahrscheinlich müsste man da normalerweise Eintritt bezahlen. Aber das Social Event ist halt, war halt da. Also waren aber da, dass hier so viele Leute sind, war das schon ein bisschen voll. Ja, aber wie heißt
auf welchem Ding warst du denn überhaupt? Erzähl doch mal. Oder kommt das später?
Ich können das jetzt mal, wir können es später machen. Mir ist es wurscht.
Ja, also, später, damit es schön alles geordnet ist hier. So ja, wie immer.
Schön. Genau. Also das heißt Poble Español. Ist so ein, wie gesagt, so eine Art Museum, wo halt lauter Häuser und Gegenden aus Spanien aufgebaut sind und wie die Feste da so sind in Spanien und so. Und dann kannst du quasi Spanien besuchen, indem du nur einen Ort in Barcelona besuchst. Ganz witzig. Da war das Social Event. Ja, wie ist es bei euch so gegangen die Woche?
Läuft.
Alles gut? Läuft.
Okay. Es ist erschreckend, dass schon wieder Donnerstag ist.
Das stimmt, das ist ein bisschen blöd.
Also ich fand die Woche sehr anstrengend, aber kommen wir ja gleich nochmal zu. Trotzdem sind auch diese Woche wieder Sachen gestorben. So, ja.
Jetzt, was ist denn so gestorben?
eine Linux-Distribution ist gestorben, die auf Arch Linux, glaube ich, aufsetzt.
Hannah Montana Linux.
diese eine Linux-Distribution, die auf Arch Linux aufsetzt.
Ah ja, die eine, die kenne ich ja. Manjaro?
Nicht Manjaro, nee. Die eine andere.
Ah,
auch nicht Chakra. Die andere
Chakra.
Eine.
Nee. Chakra.
Nee, eben nicht. Die auch nicht. Wie gesagt, die eine halt. Da hat die Entwickler gesagt, keine Zeit mehr. Wir machen jetzt was anderes. Oder nee, wir machen was Richtiges. Wir verdienen jetzt Geld mit richtigen Sachen.
Kein Geld verdient oder was?
Weiß ich nicht. Ich meine, es ist so, wie wenn du eine Linux-Distribution machst, das dein Hobby ist und irgendwann denkst du, jetzt mache ich mal ein anderes Hobby. Podcasten zum Beispiel.
Ja.
Ja, ist auch interessant. Genau, also dieses Anthergos Linux, was irgendwie die Arch-Paketquellen genommen hat. Und
was haben die besser
gemacht?
Ein
bisschen Installer, die haben einen extra Installer gehabt und so ein, zwei extra Pakete, glaube ich. Was irgendwie interessant. Ich habe die Distribution nie verwendet. Deswegen kann ich dazu nicht groß was sagen. Aber Arch Linux ist ja eher eine Distribution, die sich jetzt nicht so einsteigerfreundlich gestaltet, würde ich mal vorsichtig sagen. Also sich eher an schon Linux-Fortgeschrittene wendet. Und auf Arch Linux aufbauen gibt es dann halt ein paar Ansätze, die eine einsteigerfreundliche Distribution bauen und dieses Antergos und Chakra und Manjaro und so, die sind halt so Beispiele. Und die Leute von Antergos haben jetzt halt gesagt, ja, nee.
That's all, also, folks.
Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr noch gerne weitermachen, wir machen es nicht. Ja, und schalten jetzt ihr Wiki ab und ihr Forum ab. Und
okay, ans OpenApache Graphy hat noch das Projekt abgegeben und dann ist ja auch schon durch.
Genau.
Warum macht man das eigentlich, eine Distro auf Arch aufzusetzen, die dann usable sein soll? Ich meine, für irgendwas gibt es ja, also die Idee von Arch Linux ist ja irgendwie so, möglichst halt das so kompliziert wie möglich zu machen und dann irgendwie das da oben drauf zu bauen ist so ein bisschen, naja, also kann man natürlich machen, wenn es einem Spaß macht, aber warum?
Na gut, ich meine, es gibt halt viele, die das Arch-Paketformat gut finden und dass man sich die Sachen aus Auer runterladen kann und halt dieses Konstrukt mögen. Und Arch Linux, also insbesondere das Wiki, ist ja auch schon eine der wichtigsten Anlaufstellen. Also wenn man mal irgendwas im Internet sucht, landet man doch ganz oft im Arch-Wiki.
Hm. Aber dazu musst du ja dann kein Arch Linux benutzen. Also du kannst
das ist genau der Trick,
ja. Du kannst ja dann auch irgendwie halt ein Fedora oder ein Ubuntu oder halt irgendwas, was drauf ausgelegt ist, auch irgendwie benutzbar zu sein, nehmen, statt irgendwie versuchen, Arch Linux herzunehmen als Basis und dann da irgendwie rumzukrepeln.
Ja, das denke ich auch. Also man könnte, wenn man es einfach haben will, auch einfach es sich machen.
Also
ja, klar, wenn man es einfach haben will, kann man auch, weiß ich nicht, Mint nehmen oder OpenSUSE oder Fedora oder you name it. Dann kann man auch das nehmen. Leute, es ist so, wie wenn du halt ein Hobbyprojekt anfängst und denkst, ach, cool, ich mache jetzt mal was anderes Nettes und Arch Linux gefällt mir irgendwie, aber hey, der Kumpel nebenan hat gesagt, nö, das lässt sich so schwierig installieren, also macht mal halt irgendwie, dass das System leichter geht und dann versiehst du dich 5 Jahre später und bist immer noch bei dem Scheiß dabei. Ich glaube, so ähnlich funktioniert es. Und dann stellt man halt nach 5 Jahren fest, ja, ich würde jetzt gerne ein anderes Hobby machen.
Ja, das ist toll.
Und dann stellt man es halt wieder ein. Also,
ja, fair.
Und bei anderen, weiß ich nicht, bei anderen Distros stehen ja größere Firmen dahinter. Oder eine so große Entwicklergemeinschaft, dass es halt nicht ganz so schnell runterfällt. Oder zumindest, dass ein paar Entwickler für Firmen oder von Firmen bezahlt werden, dass sie halt bei der Distro auch beitragen. Also bei Debian zum Beispiel, ja, Debian, da steht ja jetzt keine einzelne Firma dahinter, sondern viele verschiedene oder mehrere Entwickler, die halt angestellt sind, dann irgendwo, die dann in ihrer Freizeit oder in ihrer Arbeitszeit eben noch so ein bisschen zumindest für Debian arbeiten dürfen oder können. Genau. Ja, also kann man drüber streiten. Ja, jeder, der will, kann natürlich eine Linux-Distribution anfangen. Ist natürlich schwierig zu sagen, wir sind eine sehr, sehr einsteigerfreundliche, wenn man es dann doch irgendwann beenden muss. Dann, das ist jetzt natürlich für die, die darauf sozusagen in Anführungsstrichen reingefallen sind und sich eventuell auch nicht selber wegbewegen können. Wo man jetzt auch sagen muss, wenn sie waren ja wohl relativ nah an Arch dran, also wahrscheinlich kann man so seine Distro, wenn man die benutzt hat, hier jetzt auch auf ein normales Arch Linux umwandeln. Aber würde ich jetzt mit Vorsicht zu genießen, ich habe das nicht alles ausprobiert.
Ja. Kann ich oder nicht sagen. Manjaro oder sowas. Es gibt ja noch mehr Arch Linux-basierte Sachen.
Genau.
Die das Gleiche quasi tun.
Ja, Chakra. Wenn man KDE mag oder Manjaro, wenn man was Cinnamon oder so wie, dann kann man das nehmen. Ansonsten würde ich Einsteigern eher eine andere Distribution empfehlen. Also da muss keiner auf Arch Linux sein. Also Arch Linux, egal, dass er jetzt einen tollen Installer hat und so, ich würde da den Leuten wahrscheinlich eher was anderes empfehlen. Aber gut.
Ja.
So ist es halt.
Machen wir weiter.
Ist jedenfalls ein Toter der Woche. Kommen wir zu den Untoten. Wir hatten einen Untoten mitgebracht.
Zwei.
Wunderschön.
Ein Doppel
Windows XP.
Oh no.
Es ist zurück.
Was?
Ja, hab ich auch gedacht.
In seiner echten, wahren Variante?
Ja, in seiner Windows XP-Variante, Surface Pack 3. Oder so, was auch immer das ist.
Wo hast du es gesehen? Ist es dir auf der Straße begegnet? Oder so?
Ist es hier in den News passiert?
Ja, aha.
Aha. Und zwar, es gibt wunderbare neue Vulnerabilities für den Windows XP und Windows 2003 ja. Server basierend auf Remote Desktop.
Aber ach so, das sind Remote Desktop Sachen, aber die nur Windows XP betreffen. Aber vor allem jetzt patchen für Windows XP, ich verstehe das nicht.
Ja,
das ist mir aber Windows XP ist auch, da kann man nicht mehr patchen.
Das denkst
du. Ich verstehe das nicht.
Deswegen ist es zurück von den Toten.
Ach so, okay. Weil Microsoft hat jetzt wirklich nochmal ein Patch rausgegeben für Windows XP?
Ja. Krass, echt. Ja. Das ist die Zukunft, Mann.
Ich finde den letzten Absatz kritisch in dem Artikel. Wer die betroffenen Windows-Versionen einsetzt, sollte die Patches zügig installieren. Nee, falsch. Wer die betroffenen Windows-Versionen einsetzt, sollte möglichst schnell aufhören, sie einzusetzen.
Ja, das stimmt.
Also,
ja, genau. Es gibt
tatsächlich, das ist jetzt keine Verarsche, das ist nicht
nee, es ist keine Verarsche, so. Leider nicht.
Vielleicht wurde der 23. Mai zu dem neuen Scherztag ernannt oder so.
Microsoft hat jetzt echt nochmal Sicherheitsupdates für Windows XP. Das will mir nicht in den Kopf. Jetzt mal ganz ehrlich.
Was verstehst du an diesen Wörtern nicht?
Bist du sicher?
Ich verstehe das nicht. Weiß nicht, Heise Online steht hier. Security.
Aber da steht nur, dass Windows 8.1 und 10 von der Lücke nicht betroffen sind. Ja. Bedroht sind Windows XP 7 und 2008.
Ja.
Ja. Wer die betroffene Windows-Version einsetzt, sollte Patches zügig einspielen. Das heißt jetzt aber nicht, dass es für Windows XP noch Patches gibt. Das kannst du da jetzt eventuell rauslesen, ja, aber
ich suche eine andere Primärquelle. Reicht dir wohl nicht.
Ach, nee, das so reicht mir nicht.
Also, 2019. Hier,
ja,
und
es
zwar,
ist eine kritische Lücke.
Ich nehme Krebs on Security, der ist doch eine tolle Primärquelle für dich, oder?
Ja, bestimmt.
Nix glaubst du mir. Denkst du, ich verarsche dich?
Ja, gut, ich habe auch kein Windows XP, um das auszutesten, ob es jetzt plötzlich da wirklich mal Updates
gibt. Und zwar ist das Problem an dieser Schwachstelle, dass die ziemlich gut warmable ist. Und Microsoft hat Angst, dass quasi nochmal so ein WannaCry-Shit passiert. Und deswegen hauen sie jetzt einfach die Patches raus, einfach aus Angst. Reine Angst.
Okay.
Tja. Aber ist Angst nicht schon immer ein schlechter Ratgeber gewesen?
In dem Fall war es wohl eher ein guter Ratgeber, also weil die wissen, dass der Shit passiert und da kann man jetzt auch mal was gegen tun. Oder?
Okay. Ja, gut.
Also ich habe jetzt mal eine andere Primärquelle, weil mir wieder nicht geglaubt wird.
Ja, nee, ich glaube dir nicht.
Ja, ich habe dir ist was okay. anderes jetzt.
Du musst jetzt ja, was ja, lesen. Nee. Ja, nee, ich jetzt glaube ich es dir.
Jetzt glaubst du es mir, oder was?
Ja,
nachdem ich Krebs und Security
der wird das schon wissen.
Der wird das schon wissen.
Mr. Krebs.
Ja.
Mhm.
Ja.
Na gut.
Ja, nicht Krepel OS, sondern Krebs.
Ja. Würde diese Stirn lügen? Ich denke nicht. Ja. Also.
Nicht okay. Nee, ist krass, aber. Solche Sachen führen halt jetzt wirklich dazu, dass dann Leute Windows XP noch länger einsetzen.
Nie
weil
wieder
sie
updaten.
Denken,
ja, nie wieder.
Weil wenn was ganz, ganz Wichtiges passiert, dann wird Microsoft uns schon aus der Scheiße helfen und das Ding patchen. Das ist, also eigentlich müsste man es deswegen nicht machen. Eigentlich, also ich würde jetzt an Microsoft hingehen, ihr seid alle gefickt. Fickt euch doch alle.
Seid alle gefickt.
Wir helfen euch nicht aus der Patsche, außer ihr zahlt uns hier zigtausend
300
Milliarden
Millionen Euro.
Ich finde das nicht gut. Ich muss jetzt mal sagen, ich finde es von Microsoft nicht gut, weil das bestärkt die paar Schwachköpfe, die Windows XP immer noch einsetzen. Und das sind weiß Gott, immer noch genug. Und jetzt kommt mir nicht an, das ist meine kritische Anwendung, geht nur Windows XP. Fickt euch.
Du hast zu viel den Torvalds zugehört. Das kann man auch konstruktiver ausdrücken.
Echt? Du könntest den Leuten nett sagen, ja, dass sie sich ficken sollen.
Ja. Oh. Ja, ja, nee, Business, Business. Unser Business läuft nur mit Windows XP hier.
Windows XP ist schon echt was, da wär's, das wäre schon irgendwie gut.
Ja, dann geht's auch wieder auf DOS zurück. Das ist wahrscheinlich sicherer als Windows XP oder so.
Ja, das Tolle an DOS ist halt, das sind irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar tausend Lines of Code, die könntest du alle selber noch reviewen. Das ist eigentlich schon gut.
Oder benutzt FreeDOS dafür dann.
DOS ist eigentlich schon eine gute Sache. Vielleicht sollten wir einfach alle wieder zurück zu DOS. Ich finde das einen guten Aufruf, Ingo.
Ja.
Mhm. Gut. Ich finde auch, der hat was. Der hat was.
Also ich
wird schwierig mit dem Audio-Setup unter DOS, aber das ging ja auch mal.
Tja, irgendwie werden wir das hinkriegen.
Ein Tod müssen wir alle sterben jetzt. Das
hat früher alles funktioniert, habt euch nicht so.
Ein Tod müssen wir und da war er abgehackt.
Ja, das ist ein Scheiß. Ohne Witz, alle 30 Sekunden. Vielleicht sollte ich
einen
Router hier mal neu starten. Ich glaube, ich starte meinen Router neu.
Ja, mach mal. Es funktioniert.
Ihr redet so lange weiter, ich bin gleich wieder da.
Es funktioniert heute ja noch nicht mit dem Audio-Setup, also warum sollen wir nicht auch einfach DOS einsetzen? Also nochmal zurück zu Windows XP. Ich finde das von Microsoft echt eine Scheißlösung. Also die haben so viel Angst, dass sie jetzt das Update da rausschieben. Und es verlängert einfach nur das Unvermeidbare, dass nämlich alle Windows XPs geowned gehören. Und dementsprechend finde ich das nicht gut. So, meine Meinung dazu.
Ihr könnt gerne eine andere Meinung haben. Du hast ja nicht Unrecht, aber es ist schon ein bisschen lustig, ich habe hier noch den offiziellen, Customer Guidance zu der CV gefunden von Microsoft. Und da steht da halt so Plattform Windows XP, Service Pack 3, Windows XP Professional, Windows XP Embedded. Und da gibt es halt für alles gibt's nochmal ein Patch. Ist schon auch ein bisschen lustig, muss ich schon zugeben.
Ja, nicht? Es war kurzzeitig lustig. Ich habe auch gedacht, eigentlich ist ja ganz witzig. Und dann habe ich länger drüber nachgedacht. Nee, es ist scheiße.
Ja, es ist halt schon ein bisschen
nicht gut von Microsoft.
Schon ein bisschen auch traurig, aber ich meine.
Nee, das ist einfach nur.
Ich meine, Leute, die XP einsetzen, werden ja trotzdem geowned. Also. Das ist halt so.
Ja, dann warum dann noch ein Patch? Ich verstehe das nicht.
Ja.
Lass das doch einfach. Also, es lohnt sich nicht. Und die Leute, das glaub mir, die denken jetzt, oh, guck mal, Microsoft ist so nett. Die geben uns jetzt noch Patches, da können wir ja unser Windows XP noch 20 Jahre betreiben.
Wenn die Leute eine ernsthafte Risikobewertung der ganzen Geschichte machen, dann denken die das
nicht. Machen sie nicht. Alle, die Windows XP einsetzen, haben definitiv keine Risikoabschätzung gemacht.
Dann ist eigentlich auch.
Oder wenn dann ist es ihnen egal und dann gehören sie auch geowned.
Jeder Atemzug darauf ist einfach verschwendet.
Ja, also hätte Microsoft also sagen können, fickt euch.
Okay, ein Zombie kommt selten allein. Deswegen habe ich mit Hinweis auf unsere März-Sendung, wir machen gar nicht monatlich eine Sendung als blöde Referenz, ne? Also auf Binärgewitter-Talk 226, den Nginx mitgebracht, weil der Nginx ist überraschenderweise an der Spitze der Netcraft-Erhebung. Die Netcraft-Erhebung protokolliert oder schreibt auf, wie sie die Marktanteile der Webserver verteilt sehen. Und obwohl im März Nginx bekannt gaben, dass sie F5 beitreten, das ist das falsche Wort, ne, von F5 gekauft worden sind, und wir daraufhin einhellig der Meinung waren, dass der Anfang vom Ende sein wird, ist Nginx jetzt ganz vorne dabei.
Einhellig würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ich da zugestimmt habe.
Vielleicht warst du nicht da. Das ist wie Zustimmung quasi.
Okay, du siehst es als Untoten an. Ich weiß nicht. Also bisher hat, wie heißen sie, L5, X5, A5?
F5. F5. Wie die F5. Taste.
Almost.
Wie Reload.
Close. Close enough. Also X5 hat ja irgendwie gesagt.
Ist das nicht Nginx, ein BMW? Gibt es nicht alles einen BMW, der X5 heißt?
Habt ihr dieses YouTube-Video gesehen von BMW, wie sie den Z-Schiff verabschiedet haben? War ein bisschen lustig.
Nein.
Habt ihr nicht gesehen? Haben wir also nicht BMW hat so ein Video gemacht, wo sie den Dr. Sie quasi verabschieden. Und er dann nach Hause geht und dann mit dem BMW dann rausfährt, weil er jetzt ja endlich frei ist, sozusagen.
Ah,
war ein bisschen
ja.
lustig. War ein ganz bisschen lustig.
Ganz bisschen. Anyhow, ja. Wir waren ja bei Engine X.
Ja.
Du glaubst genau. nicht, dass es tot ist obwohl es von F5
gekauft ist. Ich glaube nicht, dass es tot ist. Genau, nee, also es soll ja alles so bleiben, wie es ist, sozusagen beim Open-Source-Projekt.
Ja, von dem gut.
Denke ich mal. Erstmal bleibt alles so, wie es ist. Bis Microsoft wieder irgendwelche Patches irgendwo hinbringt, wo sie nicht.
Sagen wir mal, für den Augenblick ist alles so, wie es ist. Nix bleibt. Ja,
nix bleibt. Na, du, so viele Firmen wie Engine X einsetzen, wenn die jetzt einen auf Oracle machen, die, was, F5, ne? Was, wenn F5 einen auf Oracle machen würde und irgendwie hier Schwachsinn treibt, dann wird es halt geforkt und dann heißt es halt nicht mehr Engine X, sondern you name it X und dann machen das halt andere Leute weiter, weil es ist der meistbenutzte Webserver auf diesem Planeten und da würden sich genug Leute und Firmen finden, die da Geld reinstecken, damit das Ding als Open-Source-Projekt weitergeht.
Genau, aber dann wäre der Engine X, so wie es ihn jetzt gibt, tot.
Das eben, genau, das ist der Punkt.
Und das
wäre dann halt das Engine X von heute.
Na, es wäre genau wie Engine X plus heißt anders.
Ja, eben.
Meine Güte.
Das stellt doch nicht an. Ist ja das, was wir sagen. Wir behaupten ja auch nicht, dass es einfach gar nichts mehr. Also, ja, das wird vermutlich nicht passieren. Aber ich weiß nicht, F5 sind schon so. Die haben jetzt schon nicht unbedingt den besten Ruf, weil die bauen ja so Appliances und so. Und das ist ein großer Grund, warum ganz viele Leute irgendwie nicht modernes TLS machen können und so. Weil sie halt davor irgendwie so einen Load Balancer von F5 haben und der halt einfach nicht geupdatet werden kann und so ein Scheiß. Ist halt schon. Sind schon nicht die coolsten Leute, glaube ich. Aber.
Deswegen haben sie sich ja Nginx gekauft und machen das demnächst alles mit Nginx und es fühlt alles viel besser.
Hm. Naja, das werden wir sehen. Das werden
Gut,
wir
kommen
sehen.
Kommen wir zu den News.
Endlich genau. was Neues.
Genau.
Aber das und erste hat wahrscheinlich der
genau,
Felix reingeschrieben.
Genau, ich ziehe hier ganz frech mal meine News nach oben. Genau, ja, und zwar war ich ja schon lange nicht mehr hier und ich habe gesehen, anscheinend gibt es hier ein neues Fedora, und zwar das Fedora 30. Und sie waren wohl voll on track. Das heißt, sie haben so genau dann, wann sie gesagt haben, sie wollen releasen, hat es auch geklappt mit, sie haben gereleased und sie haben dieses, was sie im letzten Release schon gebracht haben, dieses für den Boot-Prozess, dass er so smooth aussieht, so wie wenn man halt so einen Mac startet oder so, haben sie noch mehr irgendwie Dinge reingehackt und das soll jetzt wohl echt ganz gut sein. Ich bin leider echt noch nicht dazu gekommen, irgendeins meiner Systeme zu updaten. Ein bisschen traurig so ist, sad. Aber.
Also ich benutze ja diese Funktionen auch, die sind ja in meiner Rolling Release Distribution auch drin. Das sieht schon ganz witzig aus, wenn jetzt so dein Rechner bootet und dann das Dell-Logo bleibt und dann ein bisschen. Am Ende ändert sich es dann halt so ein bisschen, aber es sieht aus, als würde es schneller booten. Ob es das wirklich tut, weiß ich nicht. Aber ich benutze kein Fedora. Wie das da funktioniert und aussieht, weiß ich nicht. Aber das sind ja überall dieselben. Also Linux ist ja so ein Linux. Außer wenn man halt eins benutzt, was stirbt. Haben die ja schon ähnliche Funktionen. Das sieht schon nice aus. Ja, man merkt schon gar nicht mehr, dass es vom BIOS übergeht. Quasi ein paar Sekunden warten und schon ja. Zack, ist dein KDE da.
Oh mein Gott. Kaum start mein Plasterrouter neu, funktioniert's wieder.
Und was
mal auch gucken, wie lange.
Mal gucken, wie lange. Das ist
genau.
Ist der Felix.
Das ja, ist
der
Felix ist aber ihr habt bestimmt schon voll die wichtigen Themen
wir sind schon
beredet.
Wesentlich weiter. Hast du Rekord wieder gedrückt, wenigstens?
Das funktioniert ja. Das ist ja jetzt ein Arsch, oder?
Ja, trotzdem musst du aufnehmen. Sonst haben wir andere.
Also du kannst die erste Hälfte der Spur kannst du doch dann submitten und dann die zweite Hälfte der Spur.
Das wird bestimmt brontal gut funktionieren und der Ingo wird sich super freuen darüber, über diese geschnittete.
Der Ingo wird sich mehr freuen, als wenn die zweite Hälfte fehlt.
Aber was genau. ist mit Audio City?
Nimm's auf. Sowohl Audio City als auch den Rest. Aufnehmen, weitermachen. Wir sind bei Fedora 30. Gibt's noch irgendwas zu sagen?
genau, sonst habe ich nichts groß gesehen, was irgendwie interessant ist oder nennenswert, halt irgendwie Updates as usual. Ja. Und Updates sind toll, Updates sollte man machen. Immer alles updaten.
Genau,
sonst habt ihr ein Windows XP irgendwann und dann sagt der Ingo euch, ihr könnt euch ins Knie ficken oder irgend sowas. Irgendwie so. Darum immer updaten.
Immer updaten. Ja, oder eine Rolling Release Distribution nehmen und jeden Tag updaten. Weil es ist schon einfach geil, wenn fast jeden Tag Updates kommen. Es gibt einem so ein gutes Gefühl einfach. Man immer wieder neue Updates einspielen kann.
Genau, aber Rolling Release ist ja auch immer updaten. Das ist ja das Gleiche.
Jeden Tag hoffen, dass alles so, dass alles noch funktioniert. Ein Traum.
Das ist wunderbar.
Deswegen hat man ja wohl ButterFS mit Snapshots. Stellt euch nicht so an. Mhm. Wenn was kaputt geht, dann macht man halt ein Rollback.
Genau, ich habe ZFS so hier what? Gehört.
ZFS für Linux ist doch irgendwie in der neuen Version verfügbar, oder?
Bestimmt. Keine Ahnung. Aber don't ich habe ja.
Ja, mit der 0.8.0 auf GitHub released. Voll heute. Gut. Voll genau, gut. Hatte ich doch richtig in Erinnerung.
Kann das was?
Ja, Native Encryption, Raw Encrypted ZFS Send Receive, Device Removal, Pool Checkpoints, Pool Trim, Pool Initialization, Project Accounting and Quota, Channel Programs, PyZFS, Python 3 Compatibility and DirectIO. Das waren nur die New Features. Soll ich Performance auch noch vorlesen?
Nein, aber das heißt ja, dass die Sachen dann irgendwann im BSD dann vom Felix auch wieder auftauchen, oder?
Ja, das ist irgendwie... Well.
Ich BSD benutzt er jetzt auch ZFS und Linux.
Oder genau, ich habe es gar nicht verfolgt, wie weit das jetzt schon ist, aber die Idee ist, dass es halt das Einkommen-Repo gibt mit dem Zeug, das überall gleich ist und dann schreibt jeder einfach noch seinen Abstraction-Layer. Also es war vorher auch immer schon ein bisschen so, weil ursprünglich kommt es ja aus dem Solaris und FreeBSD hat...
Das hat Oracle gefickt.
Genau, und dann ist Oracle gekommen und hat gesagt, macht die ja mal alles kaputt. Ja. Beziehungsweise, fairerweise muss man vielleicht auch sagen, die Solaris-Leute waren vielleicht auch nicht die besten Leute, weil die das halt vermutlich mit Absicht inkompatibel zu Linux gemacht haben mit der Lizenz, was irgendwie ja
doof ist.
Auch doof ist, also du konntest es halt ja nicht.
Ich meine, erstens, das war halt noch eine andere Zeit und zweitens, es war halt so der erste Schritt in die Richtung, wir machen jetzt mal was Open Source. Ja, wir machen es mit unserer eigenen Open Source Lizenz und damit ist es inkompatibel zur GPL. Aber aus der Zeit raus muss man sagen, es war der Schritt in die richtige Richtung und wäre es dann Microsoft nicht von so einem komischen Konzern gekauft worden, sondern hätte es entweder selber gemacht oder... wäre von irgendwas anderem Besseren gekauft worden, dann wäre das heute wahrscheinlich auch nicht mehr unter der Lizenz, sondern irgendwas Besseres, Kompatibleres. Also ich würde trotzdem sagen, das war der richtige Schritt. Klar, es hätte noch besser sein können, aber das war halt damals mit dem Management und so nicht machbar. Ja, das wäre so, als hätte Microsoft irgendwie alles unter Open Source gestellt nach dem Motto. Heute würde das auch anders aussehen, wenn es nicht Oracle gekauft hätte. Von dem her kannst du das Sun Microsystems, finde ich, nicht anlasten. Das kann man höchstens Oracle in die Schuhe schieben, sozusagen.
Machen wir trotzdem.
Sie haben schon ihren Teil auch dazu beigetragen. Sie hätten das einfach von Anfang an richtig machen können. Aber ja, fairerweise muss man sagen, so wirklich Schuld daran ist schon Oracle. Aber es ist auch nichts Neues, dass sie bei Oracle keine guten Menschen sind.
Oracle ist an allem schuld, genau. Und ja, egal, lassen wir das. Kommen wir zu John the Ripper. Jack the Ripper, John the Ripper.
John the Ripper.
Password Cracking.
Ja, cooles Tool. Was damit?
Es gibt.
Ich würde sagen, der Felix will das zu was sagen, aber vielleicht will er auch
was?
Nichts sagen.
Was? Bin ich nicht da oder was?
Ja, du musst was dazu sagen.
Ach so, muss ich was dazu sagen. Okay, also, ja. John the Ripper, es war ja damals das
ganz früher.
Passwort-Hacking-Tool, wo man das noch in der Schule, wo es noch keinen interessiert hat, ja, ist jetzt in der neuen Version erschienen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt noch gibt, ja. 1.9.0 Jumbo 1. Das ist die super.
Gab's das nicht auch für Windows? Das war für Windows, oder?
Klar, für alles gab's das. Das gibt's immer für alles. Okay. Und jetzt hat es neben GPU und Xeon Phi Support hat es auch FPGA Support. Und jetzt kannst du bestimmte Algorithmen, die halt besonders krass sind, besonders doof zu auf deiner GPU zu rechnen, kannst du jetzt voll schnell auf deinem FPGA rechnen. Und das ist ja quasi optimal krass. Für alle
so ein FPGA?
Leute, die so Spaß an Passwort-Cracking haben. Gibt es bestimmt Leute, die Spaß dran haben, oder?
Auf jeden Fall.
Genau, und das ist eine coole Sache und es wird weiterentwickelt und es kann immer mehr Algorithmen, immer mehr Zeugs irgendwie und das ja schon irgendwie gewinnen.
Okay, na dann guckt euch das an, wenn ihr das brauchen könnt.
Mhm, genau.
Dann Instagram, also hier Facebook, Instafacetube,
ja.
Ja, also dieses Instagram hat irgendwie, ganz viele Kontaktdaten von Leuten irgendwie ins Internet gestellt.
Kann
von
ja mal passieren.
Von knapp 50 Millionen
Instagram-Nutzern. Ach, 50 Millionen, 50.
Ja, das ist ja nichts. Also ich meine, wenn man Milliarden wert ist, sind 50 Millionen Accounts ja.
Da kann man schon echt noch mehr verlieren.
Kann man einfach mal veröffentlichen. Und das haben sie wohl irgendwie gemacht. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, weil ich nicht gelesen habe. Ich fand das bloß schön. Also traurig.
Wie?
Schön traurig, dass das...
Wie genau ist das passiert? Also wer hat quasi die Daten verloren? Sind die irgendwie auf so eine Börse verkauft worden oder?
Ne, wahrscheinlich irgendein falsches Fleck irgendwo, dass die halt öffentlich einlesbar war. Ach so,
ja gut, aber das ist ja schon ein bisschen boring.
Ja,
Telefonnummer. Das hat dann bestimmt wieder niemand mitbekommen. Ja, das sind dann passiert. Wie irgendwie diese anderen Leaks, wo dann irgendjemand da so ein Security Researcher quasi die Leute direkt angeschrieben hat, das hat bestimmt wieder niemand anders mitbekommen, es war nur aus Versehen.
Also den Influencern war halt auch irgendwie immer ihr Marktwert zugeordnet in dieser Datenbank.
Ja, aber das kann man ja
immer. Ist jetzt gerade nicht mehr öffentlich abrufbar, aber ich meine, wenn die kurzzeitig abrufbar war, dann ist sie halt jetzt überall im Netz. Also ich meine, das ja passiert. Ja. Könnt ihr euch den Artikel durchlesen, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, was da genau war. Auf jeden Fall nicht schön. Ja. Am besten sparsam mit seinen Daten umgehen.
Also ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe genau jede Minute und 5 Sekunden Packet Loss. Wenn jemand mir dieses Pattern erklären kann, das wäre eine coole Sache.
Nee, können wir nicht.
Schade.
Jetzt so. Weiß ich auch nicht, mach dein Internet ganz.
Ich habe gerade schon versucht, ganz zu machen, es hat aber nicht funktioniert. Ich habe einmal den Router neu gestartet und das ist alles, was ich tun konnte. Das Ding hat ungelogen, hat irgendwie 5 Minuten gebootet. Und da frage ich mich auch, was tut dieser Plasterrouter 5 Minuten?
Aufräumen. Hat festgestellt, dass er Unordnung gemacht hatte, sich selbst. Selbstorganisation zu sich selbst finden, eine Runde Yoga, das hilft manchmal.
Die Frage ist halt auch, warum hast du einen Plasterrouter? Also ich meine, du bist halt auch irgendwie...
Ich persönlich sitze hier im Hackerspace, Stuttgart Hackerspace und genauso fühlt sich auch dieses Internet an. Scheiße.
Tja, aber
es ist halt keine Glasfaser halt. Sonst wäre das nicht passiert. Wenn du direkt reingucken würdest ins Licht, dann wäre das viel besser.
Das ist irgendwie auch so ein komischer Plasterrouter, der UMTS als Fallback macht, aber der macht jetzt wohl einen Crap gerade.
Können wir jetzt auch schlecht helfen, aber du kannst jetzt ja noch erzählen, was mit TeamViewer passiert ist.
Ah ja, TeamViewer, eine wunderbare Geschichte.
Also TeamViewer sitzt ja da bei dir da um die Ecke.
Die sind hier bei mir gleich, direkt.
Ja, in Göppingen ist die Hauptzentrale, glaube ich.
Genau. Und da haben ja auch mal andere Leute gearbeitet, die jetzt hier gerade sitzen, oder? Wer hat da gearbeitet?
Was weiß ich.
Ja, irgendjemand.
Da bestimmt Leute.
Irgendjemand hat da bestimmt gearbeitet.
Ja. Mehrere Leute arbeiten da.
Qualitätscontent. Leute arbeiten bei TeamViewer. Breaking
okay,
News.
Nice. Ich habe ein bisschen Angst immer um meine Slots, deswegen. Ich muss immer schauen, dass ich nicht aus Versehen in die Zeit reinrede, wo gerade kein Internet ist.
Diese Minute 5, jetzt ist er wieder kurz weg. Okay, dann warten wir.
Wo sitzt TeamViewer GmbH denn?
Göppingen. Haben wir doch gerade gesagt. Hast du nicht zugehört?
Nee. Ein wunderbar deutsches Unternehmen.
Ich war schockiert von der News.
Ja. Bis auf den, Fall, dass die, die haben ja dieses wunderbare Netzwerk, Viewer, quasi so wie Remote Desktop, was jetzt kaputt ist bei Windows XP, nur von überall auf überall. Und die haben unglücklicherweise, sind die gehackt worden. Was natürlich blöd ist.
Passiert.
Wenn man so eine Firma ist. Ja, also das Thema ist quasi, es gibt ja bestimmte Businesses, die bestimmte Remote-Desktop-Funktionen auch für ihr eigenes Zeug einsetzen. Und wenn man sich dann natürlich auf eine Third-Party vertraut für sowas Kritisches wie Remote-Desktop, ist das halt schon echt doof. Und wenn man da
Das Ganze ist wohl 2000 auf den Rechner von anderen Leuten kommen konnten, oder was?
Ja, also prinzipiell also haben die
nur irgendwelche Kundendaten abhandengekommen.
Nein, Moment.
Ich konnte also, jetzt...
Ja, du konntest das Passwort finden, wenn du Zugriff auf den Arbeitsspeicher hattest, in dem TeamViewer, wo TeamViewer lief. Weil dann konntest du aus dem Arbeitsspeicher die in der Fernwartungssoftware zwischengespeicherten Zugangskennwörter auslesen. Und dann konntest aber du natürlich, wenn du dann das Kennwort hast, diese Kennwörter auch nutzen.
Aber dann muss ich doch erstmal auf den Rechner gekommen sein, irgendwie anders.
Das ist der
also
Punkt.
Wenn ich wenn ich davor sitze, also wenn ich physischen Zugriff auf eine Maschine habe, kann ich eine Menge machen. Das ist so,
Ja, genau, aber was ja auch ein gängiger Anwendungsfall von TeamViewer ist, dass du nicht privilegierten Nutzern hilfst, indem du dich per TeamViewer-Session aufschaltest. Dazu muss TeamViewer permanent laufen. Und die nicht privilegierten User haben ja normalerweise diese Kennwörter nicht. Jetzt würde ich interessant finden, ob es als nicht privilegierter User möglich gewesen wäre, diese Passwörter auszulesen. Das war hier, steht aber in dem Artikel nicht drin.
Okay, also es ist nicht ganz, also es ist immer noch blöd, aber es ist jetzt nicht ganz so kritisch, dass man sagen müsste, oh scheiße, da ist jemand in deren Netz eingedrungen und konnte jetzt plötzlich auf alle Rechner, die irgendwie mit diesem Netzwerk verbunden waren, zugreifen, also so hardcore war es jetzt doch nicht.
Nein.
Ja. Was? Nee, das war schon ein Angriff auf die Firma. Das 2018er
Passwortleck, das hat damit nichts zu tun, das ist was anderes.
Nee,
Das ist
tatsächlich ein direkter Angriff auf die Firma und auf Credentials und das ist natürlich dann ein größeres Problem.
Jo, das stimmt.
Ja, also das ist wichtig, das nicht verwechseln. 2018 hatten wir das mal. Das ist aber nicht das große Problem, sondern wirklich ein Angriff aus dem Fernen Osten auf die Infrastruktur von TeamViewer. Sagen zwar, dass irgendwie der größte Teil eingedämmt werden konnte, aber
da ist der man
kann sich natürlich bei solchen Sachen immer nicht ganz sicher sein. Jetzt hört auf, ich weiß, dass ich alle Minute und 2 Sekunden und 5 Sekunden keine Internet habe.
Tja.
Okay.
Wir können nicht mehr zu viert machen, das funktioniert nicht. Da
also
ist dieser, Felix einfach.
Dieser Heise-Artikel lohnt sich tatsächlich zu lesen, den der Felix da verlinkt hat, weil da auch nochmal so ein bisschen mit der Geschichte von TeamViewer aufgerollt wird, nämlich dass TeamViewer mittlerweile in einem Investmentfonds, eine Investmentgesellschaft gehört und die versuchen TeamViewer über einen Börsengang wieder zu verkaufen. Die Summen, die da genannt werden, sind ganz schön beeindruckend und vor dem Kontext, dass sie versuchen, das Ganze an die Börse zu bringen und viel Geld dafür zu bekommen, ist so eine News, dass es da unsichere Infrastruktur gibt, natürlich sehr giftig.
Das stimmt, ja.
Ja. Tja, aber TeamViewer an sich, gute Sache, vor allem, wenn du die dann halt immer so auf öffentlichen Displays siehst oder so. Und dann siehst du halt, weil irgendwie die Hauptapplikation, die irgendwas anzeigen soll, das halt crasht. Und dann siehst du im Hintergrund irgendwie so ein TeamViewer-Ding. So meistens, da siehst du ja dann kein Passwort, aber praktischerweise, Leute sind bequem. Da siehst du die ID, genau. Und die ID reicht meistens schon, weil die Passwörter halt irgendwie erratbar sind.
Aber ist das doch ein generiertes Passwort, ne?
Der Punkt ist, ja, normalerweise schon, aber wenn du so Remote
Displays
hast, trägst du da halt eins ein, damit du dich immer wieder, weil du hast ja auch keinen physikalischen Zugriff. Du willst ja nicht irgendwie durch den Store rennen und irgendwie immer hier schauen, was dir TeamViewer für ein Passwort generiert hast, sondern du setzt eins. Und du setzt natürlich sowas wie Admin oder Firmenname, wo 1, 2, 3, 4 steht, 1234. Und dann kannst du da irgendwie so Public Displays übernehmen und da Dinge anzeigen.
Okay. Ja, ja.
Das ist schon, also schon ein cooles Feature von TeamViewer.
Ja, also sollten alle TeamViewer installieren.
Genau, alle TeamViewer installieren, einfache Passwörter und dann am besten irgendwo die ID leaken.
Öffentlich die ID, ja.
Genau, anzeigen oder so.
Ja, ist so wie die ganzen VNC-Server und RDB-Server, RD, RBD, nee, wie heißt das Ding?
Remote Desktop Protocol.
RDP.
RDP Server einfach im Internet hängen und da auch ganz leichte Passwörter sind.
Auch auf Windows XP.
Mhm. Ja. Da brauchst du nicht mal ein Passwort, sehr praktisch.
Genau. Gut, kommen wir zu Minecraft Your World.
Minecraft. Genau, also ach genau, ich wollte noch kurz zu Remote Desktop was sagen. Und zwar, ich hatte für in einer bestimmten Anfrage wurde für bestimmte Projekte vorgeschlagen, solche Remote Desktop Third Parties wie TeamViewer zu nehmen. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um zu argumentieren, dass man vielleicht doch seine eigene VPN-Infrastruktur an der Stelle aufbauen sollte.
Ja.
Hört ihr mich?
Ja, ich bin weg, gut. Die Frage ist halt immer, ja, eigentlich schon, weil man geht ja irgendwie davon aus, dass man das dann besser macht, aber dann siehst du halt teilweise, was Leute machen und die machen es halt nicht besser und dann.
Ja, also ich meine, wenigstens für solche Sachen wie kritische Infrastruktur könnte man sich das vorstellen.
Ja, klar. Ja, wenn sie es besser machen, das ist halt.
Genau.
Also, es kann sein, dass es einfach viel schlechter, also es geht auch viel, viel schlechter.
Ja, es geht immer alles schlimmer. Ja,
ja, genau. Also,
aber
ja,
wenn man quasi die Möglichkeit
aber nur,
hat,
wenn man es kann.
Wenn man die Möglichkeit hat, eine Architektur vorzuschlagen und bestimmte Parameter vorzugeben, dann sollte man doch überlegen, ob man das dann für so kritische Infrastruktur dann
Nein, vermutlich nicht. Aber dann solltest du halt wirklich auch da Geld investieren und das halt richtig machen. Aber es passiert ja dann teilweise auch nicht. Und dann ist es halt irgendwie nicht cool, wenn du es selber machst. Genau.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu Minecraft.
Gibt's Minecraft.
Das noch? Spielt das noch jemand?
Ja, witzig. Es gibt ja dieses Pokémon Go oder so, wo du so quasi so Augmented Reality Quatsch machen kannst. Und das gibt es jetzt für Minecraft wohl bald irgendwann in der Zukunft, wenn Microsoft sich entscheidet, das zu releasen oder so, weil die es ja gekauft haben vor irgendeiner Zeit mal. Und ich finde die Idee ganz witzig, aber ich weiß nicht, wie das umgesetzt wird. Trotzdem ist eine interessante Sache, weil diese Augmented Reality Sachen, das hat eigentlich relativ viel Potenzial, finde ich jedenfalls. Aber es wird zu wenig genutzt noch. Es wird zu viel Müll damit gemacht noch. Und vielleicht kommt jetzt was Cooles.
Und du glaubst, allein diese ganz einfachen Anwendungen, wo du Dinge in den Raum projizieren kannst, um zu sehen, wie sie bei dir im Raum aussehen würden. Die finde ich schon cool. Mhm. Das macht allerdings natürlich mit so einem Tablet viel mehr Spaß als mit dem Telefon, weil der Bildschirm einfach größer ist. Aber ich habe das kürzlich mal ausprobiert für eine Applikation von so einem Fotoentwickler, um dann anzugucken, welches Bild würde dann an der Wand jetzt gut aussehen. Und dann hängt man halt mal 3 Bilder dahin über Augmented Reality. Das ist schon cool.
Mhm. Mhm. Aber will man da dann, also ja, ein Tablet ist irgendwie cool von großer Screen und so, aber irgendwie das Tablet dann die ganze Zeit sich vors Gesicht zu halten, ist irgendwie auch so ein bisschen ungeil, nicht?
Naja, so lange machst du es ja jetzt nicht. Und die 10 Minuten oder so, die du dann damit durch den Raum gehst und das von rechts und von links betrachtest, das ist völlig okay. Und Tablet ist auch deswegen besser, weil du guckst dann ja vielleicht auch zu zweit oder zu dritt drauf, je nachdem, wie viele Leute bei dir wohnen. Und das will ja jeder sehen. Und dann zusammen drauf gucken ist auf Tablet auch dankbarer als auf einem Handy.
Ja. Klingt überzeugend, aber habe ich jetzt selber noch nie probiert.
Mich wundert eigentlich, dass so, dass das nicht mehr gemacht wird, auch für Möbel, dass du halt in dein Zimmer Möbel stellen kannst.
Aber gibt es nicht von der IKEA? IKEA macht das, glaube ich, da kannst du irgendwie deine Regale und so, kannst du auswählen. Aber irgendwie, ja, es ist nicht so, was ich den ganzen Tag so mache, irgendwie so Möbel. Irgendwie mir überlegen, wie ich jetzt irgendwie Möbel irgendwo hinstelle, darum.
Ich hab's, wie, was, warum?
Aber wenn du jetzt so Innendesigner bist oder so, dann
ja klar, dann ist das irgendwie.
Also, das ist jetzt nicht dein Job, aber.
Also ich sage nicht, dass es keinen Anwendungsfall für gibt. Ich sage nur, ich habe mich so gar nicht damit auseinandergesetzt, weil nichts ist, was ich irgendwie mache. Das halt. Ja, aber es, also, ich meine. Genau, das ist halt irgendwie super, liegt super auf der Hand, irgendwie hinzugehen und zu sagen, so, ja, irgendwie eben, ich möchte mir jetzt mal vorstellen, wie das dann aussieht, wenn das irgendwie möbliert ist. Kannst du das in 3D, kannst du dir irgendwie deine Regale zusammenklicken, kannst du das einfach mal durch den Raum laufen und schauen, wie sieht denn das aus?
Ja, und wo ich auch wirklich gespannt drauf bin, ist, wenn man in Städte mal reinprojizieren kann, wie es früher aussah.
Mhm, ja, das kann cool sein, ja.
Ja, ich meine, wenn die Google Street Maps Aufnahmen von früher alle vorliegen, könnte man sowas auch mal machen.
Klar, von so 1600, schon nice.
Ja, genau. Genau so meine ich das. Ja, korrekt.
Genau.
Okay, kommen wir zum nächsten Thema, oder? Ich bin.
Ja, Moment, ich habe also noch. Jetzt dieses Minecraft.
Ach, sorry.
Da haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen.
Das ist auch,
Ahnung von Minecraft.
Das ist also eine Augmented Reality Version von Minecraft. Es ist also so eine Art Pokémon Go und wie hieß das Ding von Google? Inception?
Nee. Aber es ist ja, das ist ja auch wie Pokémon Go.
Das
also ist ja auch Niantic. Ingress.
Oder Ingress, so. Genau.
Ingress, ja.
Genau, und jetzt kannst du also, nachdem jetzt die Kinder ja kein Pokémon Go mehr spielen, also nicht mehr genug draußen sind, muss man, und die jetzt immer noch alle Minecraft spielen, muss man die jetzt auch rausholen. Von dem her finde ich das ganz gut, dass du das jetzt auch quasi raus, also draußen machen kannst und die Eltern wieder die Kinder dazu animieren können. Jetzt geh doch mal raus! Mach doch mal AR draußen da und nicht mehr hier drin vor deinem Rechner.
Geh doch mal spazieren!
Ich glaube, wesentlicher Punkt bei der ganzen Geschichte ist, es darf nicht durch die Eltern motiviert sein. Ansonsten tun Teenager es nicht.
Genau. Stell dir vor, deine Eltern würden sagen, ja, du musst TikTok benutzen. Und
so. Okay, also weiß ich schon, wie ich meine Kinder später erziehe. Du musst das immer, also was ich nicht will, dass sie das machen, ja, das ist ein guter Plan. Mhm. Wird ja, wahrscheinlich auch nicht funktionieren, aber
du musst sagen, Plan. Hey, du bist immer so viel draußen mit deinem scheiß Telefon, du kannst mal nicht drinbleiben. Das ist
ja. Genau, du hast jetzt draußen Verbot, weil, egal. Gut, okay, kommen wir zum nächsten Thema, oder?
Nein. Ich habe hier noch kleiner Anhang, wenn wir schon von Minecraft sprechen, und zwar von der Minecon 2013, so ein YouTube-Video.
Der Minecon?
Ja, genau, der Minecon 2013. Und zwar ist es SuperKai64, und wenn ihr das kennt, sehr schön. Und sonst könnt ihr das anschauen, ist ein YouTube-Video. Ist irgendwie 35 Sekunden. Sehr schön. Jetzt können wir weitermachen, Ingo. Und zwar mit.
Jetzt können wir weitermachen. Mit.
Ah, mehr kaputten Intel.
The Naming of Zombie Load. Achso, ja, stimmt. Da war ja. Ja, hier unser Security-Experte ist da gefragt. Es ist nur so ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Irgendwas. Intel ist schon wieder kaputt.
Ah, das hatten wir letzte Woche schon. Zum Glück habe ich das jetzt gerade nach meinem Packet-Loss-Slot gehabt, dass ich nicht verstanden habe, was du gesagt hast. Genau, es. Wir reden ja immer wieder über wunderschöne Vulnerabilities und dass sie tolle Namen haben. In dem Artikel geht es genau darum, ja, um die Namen, ums Naming von Vulnerabilities.
Und da hat jemand, ich glaube, Journalisten haben einfach nichts mehr zu tun, ja. Es hat quasi, ein Tech-Journalist hat gemeint, so, ja, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Die Leute müssen herausfinden, warum Vulnerabilities so genannt werden, wie sie genannt werden.
Gut. Und da hat er jetzt sich mehrere angeguckt oder das jetzt an dem Beispiel, an der neuesten Lücke sozusagen gemacht.
Ja, speziell an den Intel-CPU-Lücken. Und er beschreibt dann quasi so, warum heißen die so, wie sie heißen? Ja, und die Antwort ist...
Ein guter investigativer Journalismus, ja.
Nee, nicht investigativ, da muss man ja gar nichts investigieren. man kann quasi googeln. Ja.
Ja. Was ist jetzt das Geheimnis? Verrat uns das Geheimnis.
Okay, das Geheimnis ist wie folgt. Die Schwachstellennamen beschreiben immer, was die Schwachstellen selber.
Oh no.
Oh mein no Gott, ist dein Mind shit, fucking Sherlock blown jetzt? Ja. Scheiße.
Wahnsinn.
Krass, geil, oder?
Schon ziemlich.
Zum Beispiel...
Heartbleed.
Heartbleed, genau, ja. Sein Heartbeat, wo dann dein Memory bleedet. Oder hier Zombie Load is because it runs a bit Zombie headless around and loads data it shouldn't load and provides it to us then. Ist das nicht geil?
Total. Okay, super. Ja. Schön. Kommen wir doch zu richtig guten News, wie das Südkorea.
Was, das war ja wohl die super umstellt beste News.
Das ist doch super, oder?
Ja,
das ist gut, toll. Können wir weitermachen?
Cool.
Genau, das sollte sich die BRD, sollte sich da auch mal ein Beispiel dran nehmen.
Ja, es gibt ja durchaus auch Schlagzeilen, wo das passiert. Ich fand das in dem Heise-Artikel so ein bisschen schade, dass unten drunter nur stand, ja, in Deutschland migrieren ja alle weg. Das stimmt ja so nicht. Also München ist zwar ein unglücklicher Fall davon, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Städte wie zum Beispiel Dortmund, die ganz klar die Open-Source-Initiativen pushen.
Ja, und jetzt haben wir ja das bei den Schulen, bei diesem neuen Gesetz, mit dem Schulen ausgerüstet werden sollen, dieses Digitalgesetz, dass da auch Open Source mit an erster Stelle steht, hast du recht. Aber trotzdem sind natürlich, also ich meine, das Außenministerium hat eine Zeit lang Linux überall eingesetzt und dann kam die FDP und gesagt, nee, Windows ist ja viel geiler, ist ja viel besser, wenn wir mehr Geld ausgeben, weil wir sind ja hier die Lobbypartei, das ist total gut. Also schmeißen wir mal Windows wieder raus und setzen mal wieder schmeißen mal Linux raus, setzen wir wieder Windows ein. Und Niedersachsen migriert jetzt auch von Linux auf Windows. Also es ist total gut alles sozusagen. In Deutschland mit Open Source ist schon traurig, sagen wir so. Da sind andere Länder sozusagen weiter, zum Beispiel Südkorea. Schön.
Naja, sie fangen jetzt an, noch sind sie nicht weiter. Sehr. Wünschen wir ihnen das Beste und dass sie das durchziehen.
Ja, und nicht auf dem halben Weg dann wieder umdrehen.
Genau das.
Kann natürlich, ja, auch noch passieren.
Genau das.
Ja, aber irgendwie jetzt gerade, also weil Windows 7 ja jetzt demnächst irgendwie ausläuft, haben gerade extrem viele sagen irgendwie, hey, mach doch mal, geht doch mal irgendwie auf Linux, guckt euch das doch mal an. Schon irgendwie bezeichnend, ne? Das sieht man jetzt immer mehr, dass, weiß nicht, Spiegel oder Heise oder sonstige Leute irgendwie schreiben, hier Windows-Support-Ende demnächst, Windows-7-Support-Ende.
Ach ja, aber bei der CT muss man sagen, die pflegen das Thema ja richtig. Da kommt in wunderbarer Regelmäßigkeit so ein jetzt auf Linux umsteigen Aufmacher auf der CT. Ich würde mittlerweile mich sogar dazu hinreißen lassen, dass sie mindestens eine Ausgabe im Jahr dazu machen.
Ja, aber jetzt haben sie es gerade an der Sache wieder aufgehängt und kommt jetzt aber gefühlt vermehrt auch von anderen journalistischen Bereichen, wo man es vielleicht nicht gleich so erwarten würde. Hey, guckt euch nochmal Linux an, weil euer Windows ist bald weg. Also, außer man macht es halt so wie Windows XP und lässt es einfach laufen und lässt sich wegownen.
Aber du kriegst immer noch Patches, überhaupt kein Problem.
Kein Problem, genau. Also verwende das Windows 7 nur einfach weiter. Bis, ja, nee, egal. Ach, egal. Komm, weiter.
Ach so, ich habe übrigens aufgegeben. Ich sende jetzt über UMTS. Das hört man wahrscheinlich auf der Leitung, aber ist mir so egal. Ist besser, als alle Minute kein Internet zu haben.
Ja, immer besser. Kommen wir zu Magic Lantern.
Haha.
.fm.
Genau. Was ist Magic Lantern.fm?
Ein Radiosender?
Nein. Ist kein Radiosender. Es ist.
Nie. Man kann sich doch nicht .fm nennen und ich dann kein Radiosender.
Das ist auch kein Sequel von Green Lantern.
Das
noch nicht mal.
Das wäre wenigstens auch was, genau. Wenn es wenigstens im DC-Universum angesiedelt wird. Also wir sind gegen diese News, nimm sie raus. Es
ja,
lohnt
bitte,
sich nicht.
Scheiße.
Doch, es geht um Kameras, ich bin dafür, sie bleibt drin.
Finde ich nicht.
Was
okay.
hat das FM zu tun?
Ja, das ja, weiß
Kameras, FM?
Das
also echt.
Ach, scheu oder was?
Das kann ich euch... Ja.
Kannst du uns erklären? Ja, dann erklär uns mal.
Erklär doch mal bitte.
Warum genau. die Punkt FM haben.
Das kann ich dir nicht erklären, warum die
Punkte. Nee, das ist scheiße.
Oh, dann nein,
aber
das okay. nicht.
Alter, alles.
Okay, nächste News. Ja.
Also gut,
nein,
dann lass
uns doch mal, was ist denn Magic
Lantern? Dann lass uns jetzt die nächste News vorziehen und zwar können wir hier hey. Gleich über Domains run.
Andere Domains.
Und zwar ja. beispielsweise Punkt Amazon gehört jetzt ja, Amazon, der Firma.
Finde ich total gut.
Ingo, wirklich.
What?
Ingo, okay. du bist raus. Du kriegst nee. Nichts mehr von uns. Keine Kekse für
Nein.
dich.
Nein, nee, ich finde das total gut.
Das, also
vielleicht kümmert sich ja Amazon mehr um den Amazonas als diese scheiß komische rechte Regierung in Brasilien. Also von dem her finde ich das schon okay.
Ich denke nicht, ja nicht, Tim.
Ego, du bist raus, immer noch.
Nein.
Also ich meine,
es geht ja auch nicht Leute darum, wer sich um es geht nicht darum, wer sich um den Amazonas kümmert. Es geht
das
darum, dass,
auch, ja.
Dass der Begriff Amazonas, also dass das Amazonasgebiet und das alles, dass es halt eine geografische Lage ist und den Leuten gehört oder nicht vielleicht einfach gemeinfrei sein sollte und nicht einer einzelnen
aber viel
Firma.
Mehr Leute. Aber viel mehr Leute auf dieser Welt benutzen ja Amazon, denken sie ja an Einkaufen als an den Amazonas. Also die paar Leute, die da wohnen, jetzt mal ehrlich, die das vielleicht
und
anders sehen würden.
Das bisschen für den Planeten lebenswichtige Wald da, das ist auch, da
brauchen wir gar nicht
ja
so
dringend.
Können wir auch abholzen und dafür lieber riesige Amazon-Fabriken
machen
bauen.
Sie ja, machen sie ja
Data
jetzt, Center. Also seitdem da der neue Präsident herrscht, wird das eh alles abgeholzt. Wir müssen uns da überhaupt gar. Ich bin ja total pessimistisch heute. Ich finde das total in Ordnung. Also ich meine, wer so einen schwachsinnigen Typen da wählt, der hat es auch nicht verdient, Punkt Amazon zu kriegen.
Okay, also und vor dem Hintergrund, Leute, falls ihr morgen vorhattet, zu einer Fridays for Future Demo zu gehen, vergisst es, es bringt nichts mehr, hört dem Ingo zu, nutzt eure Demo-Zeit besser, macht was Sinnvolles.
Genau, geht lieber in die Schule, lernt
nee,
für die
Lobby,
Zukunft.
Lobbyismus direkt am besten bei der FDP anfangen, dann kannst du noch ein bisschen Geld einsammeln. Das läuft also.
Oder geht doch zu Amazon.
Weil arbeite wenn du mehr Geld Amazon. Hast, kannst du dir selber so Sauerstoffflaschen kaufen. Gegen die anderen Leute. Ja. Die halt
genau, trage lieber ein paar Pakete für Amazon aus und sorg dafür, dass meine Bestellung schneller zu mir kommt.
Genau. Und dass die Leute, die die Bestellung liefern, wenigstens auch Deutsch sprechen. Mhm. Und einen nicht verstehen. Einen so komisch angucken.
Okay, so komisch. Jetzt... Ich möchte gerne wissen, was Magic Lantern ist. Die haben nein. so eine Webseite.
Nein, nein, nein.
Und da kann man
nein,
nach oben nein, und unten nein. klicken. Das, was
Moment.
Ich sehr nice finde.
Moment. Hier. Wir müssen hier auch noch auf The Dark Side of I.O. hinweisen.
Dark Side of
I.O. Kinders.
Nee, müssen wir nicht.
Sehr schön. Jetzt werden hier die wirklich guten Domains rausgeholt.
Dark Side of I.O., ey. In Arsch, sind wir so ein komischer Gründer-Podcast oder was?
Nein, also, und zwar geht's da auch um das gleiche Problem wie bei Punkt Amazon, Punkt I.O. gehört halt auch
Punkt
nicht.
FM, ja.
Gehört halt auch nicht den Leuten, die da eigentlich herkommen, wo es eigentlich hingehören würde, sondern halt
die
irgendwie.
Gehen
doch
sowieso alle demnächst unter. Was soll der Scheiß?
Ach, Ingo, ja, mit deiner Einstellung schon, ja.
Du mit deiner Weltuntergangsstimmung, das ist ja wirklich zum Untergehen
es
hier.
Es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen
aber
destruktiv. Aber jetzt mal ehrlich,
Ingo,
diese ganzen Inseln gehen ja unter wegen diesem Klimawandel und dann brauchen die Domains ja auch nicht mehr.
Aber ist okay, Ingo ist entschuldigt, weil Ingo ist alt.
Mhm. Bis zu seiner Rente reicht's noch.
Genau.
Und das ist auch egal.
Genau. Aber alle, die noch nicht alt sind, sollten dann am Wochenende wählen gehen und hoffentlich nicht die CDU und nicht.
Das kommt nachher, das kommt erst später. Hier, also jetzt Magic Lantern. Und zwar, was es ist.
Jetzt erzähl uns doch mal, warum haben die .fm?
Das verstehe ich immer noch nicht, muss ich sagen. Ich habe gerade auf .fm gegoogelt und das ist so für so Radiosachen.
Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel tux.fm. Finde ich total gut.
Toll.
Warum senden wir nicht auf tux.fm eigentlich?
Können wir machen.
Sollten wir mal.
Müssen wir nur mal einrichten, Themen. Ja. Hm.
Vielleicht sollten wir mal Binärgewitter-FM buchen dann.
Ja, Binärgewitter, also .fm ist gar nicht so billig. Und tux.fm wollte ich nur haben, weil es so schön kurz ist.
Aha. Kannst du jetzt wahrscheinlich schon für 3,50 verkaufen oder sowas auf dem Schwarzmarkt für. Ja.
Ja. Und wenn man dann so radio.tux.fm machen konnte.
Mhm. Das ist schon gut. Jetzt erzähl doch mal, was Magic Lantern ist, bitte.
Genau, Magic Lantern. Wir hatten übrigens schon mal drüber gesprochen, ich habe das schon mal gepickt und es ist jetzt irgendwie letztens halt 10 Jahre alt geworden. Also 10 Jahre, seit irgendein Typ halt hingegangen ist und gesagt hat, diese Canon-Kameras sind eigentlich ganz schön und so, aber diese Software, die da drauf läuft, ja, da wird irgendwie noch mehr gehen. Und dann hat er so eine Add-on-Software geschrieben, die man sich halt so auf die SD-Karte lädt und dann halt seine Kamera bootet, weil es halt irgendwie auch nur so ein Computer und halt dann irgendwie all die coolen Software-Features, also all die coolen Features, die man halt in Software bauen kann bei so einer Kamera, haben sie da einfach nachimplementiert und das kannst du halt auf deine SD-Karte flashen, reinstecken. Kamera starten, dann hast du all die guten Features, die du schon immer haben wolltest, obwohl Canon irgendwie gesagt hat, ja, für diese Kamera gibt's aber irgendwie keinen, gibt's irgendwie keinen Intervallometer, der Bilder für dich macht, weil da musst du die teure Kamera kaufen, oder du installierst dir halt das und dann hast du einen Intervallometer, beispielsweise.
Nice.
Und all die guten Video-Features und all die guten Software- Features, die man haben will, für all die guten Kameras von Canon.
Gut, wenn sie jetzt noch eine tolle Domain hätten, dann würde das ja alles.
Ich finde, der .fm ist schon eine coole Domain. Aber .amazon, stell dir vor, Magic Lantern .amazon. Weißt du direkt, wo du eine Kamera kaufen kannst.
Genau. Ja, sehr schön. Das nächste hatten wir doch schon, oder? Das Windows Linux, dass Windows jetzt ein Linux ist. Also Windows ist da jetzt eine Linux-Distribution.
Ja,
die bringen jetzt einen Linux-Kernel mit. Per se sind sie dann also eine Linux-Distribution, oder?
Ja, die distribuieren auf jeden wie heißt das? Distribuieren, oder?
Distributieren.
Ja. Distributieren.
Genau, aber hatten wir schon, also es gibt ja dieses
Mastodieren.
hatten wir schon, also Es gibt ja dieses Windows-Subsystem für Linux und da in der Version 1 haben sie ja gesagt so, ja, wir bauen so ein Linux, aber eigentlich
mit Mappen.
Genau, wir mappen all diese Syscalls einfach irgendwie auf so einen Windows-Kernel. Und jetzt mit der Version 2 gehen sie halt wirklich hin und machen so ein richtiges Linux drauf, so ein richtiger Linux-Kernel. Also
sie sind jetzt eine Linux-Distribution.
Genau, sie sind jetzt ein Host, wo man Linux drauflaufen lassen kann.
Das ist schon
ganz gut.
Das ist schon echt verwirrend, dass selbst Microsoft jetzt eine Linux-Distribution rausbringt. Schon ein bisschen.
Ich hoffe, der gute Steve Ballmer bekommt das nicht mit. Der kriegt doch einen Herzinfarkt, wenn er das hört.
Genau.
Aber wir hatten das schon, wir haben doch darüber schon gesprochen, oder? Ich bin mir sicher, dass wir darüber schon...
Habt ihr?
Vorletztes Mal, glaube ich, haben wir darüber geredet, ja. Aber es heißt ja nicht, dass es nicht...
Ja, haben wir schon vorletztes Mal gemacht, genau.
Das kann jeder sagen.
Ich habe gerade nachgeguckt, es ist in den Shownotes drin, wir haben da vorletztes Mal drüber geredet.
Das kann jeder sagen, da war ich
nicht hier. Kann jeder sagen.
Das kann jeder sagen und deswegen habe ich auch gerade nochmal nachgeguckt, weil mir das so bekannt vorkam und wir haben darüber geredet.
Ah ja, ich finde das auch gut, möchte ich dann hier nur noch anfügen.
Du findest es auch gut, dass Windows jetzt eine Linux-Distribution ist.
Genau, dann muss ich die Leute nicht konvertieren, können sie bei einem Windows bleiben und können dann einfach meinen Linux-Shit.
Ja, sagst einfach jetzt einmal Bash eingeben und zack.
Genau.
Dann können sie sich doch gleich eine richtige Linux-Distribution, die sich auch richtig updatet
sie, aber das
und
ja
nicht irgendwelche RDP-Lücken hat und dann irgendwie nicht geupdatet wird irgendwann.
Ja, aber Ingo, das ist doch nicht mein Problem, dass der ihr Kram, das ist wirklich so, ja, pff, sollen sie halt.
Ja.
Wirklich nicht mein Problem.
Gut, Windows-User sind eh nicht mein Problem. Ja, nee, ich finde das alles nicht gut. Ich bin heute gegen alles.
Gegen
ich
alles. Ich
finde auch das nicht gut.
Ingo, ich finde es nicht gut, dass du gegen alles bist. Muss man
ja
sagen.
Ich finde es auch nicht gut. Ja.
Nee, ich finde nur nicht gut, dass du gegen alles bist.
Ja. Okay. Schön. Gut. Machen wir weiter.
Themen.
Wenn ich das Pad finde, ich weiß nicht mehr. Aber
kommen jetzt zu Themen.
Wir kommen zu
die
Themen.
Themen. Wir haben sogar mehr als einen, das ist komisch hier.
Ja, was denn hier noch schon
wieder geht los mit Nachrichtentechnik, um es umständlich zu beschreiben.
Toll, danke Markus, danke.
Man könnte auch Politik dazu sagen.
Aber bei Handelskrieg weiß jeder sofort, worum es geht. Das wollte ich deswegen nicht sagen. Aber jetzt, wo es raus ist, geht natürlich über das, was die Vereinigten Staaten mit Huawei machen.
Heißen die Huawei?
Huawei. Ich kenne die Aussprache
Huawei.
Huawei.
Huawei?
Ich hätte gedacht Huawei.
Huawei. Huawei. Egal, wir sind ja alles keine Asiaten, würde ich jetzt mal so behaupten. Und deswegen wissen wir nicht, wie wir das aussprechen.
So, aber was ist eigentlich passiert jetzt?
Ja, erzähl mal.
Google hat sich auf Druck der US-Regierung dazu entschlossen, die Geschäftsbeziehungen zu Huawei einzustellen. Und,
Huawei heißt es übrigens.
Huawei.
Huawei. Ich habe es gerade auf dem Wikipedia-Artikel mir anhören lassen. Ja.
Keine Spoilers, bitte. Keine Spoilers.
Und darin eingeschlossen in diesen Abbruch der Geschäftsbeziehungen sind die Android-Updates von Google für das Betriebssystem Android. Und wie wahrscheinlich jedem unserer Hörer bekannt sein wird, hat Huawei eine ganze Menge ganz hübscher und vor allem im guten Preis-Leistungs-Verhältnis angebotene Telefone im Angebot.
Ja, sie sind, glaube ich, gerade der zweitgrößte Hersteller von so Telefonen, Smartphones auf der Welt. Der zweite oder drittgrößte, also nach Samsung.
Hinter Samsung der zweite, sagt dieser.
Ja, siehst du? Genau. Also das ist schon ein bisschen krass. Und jetzt müsste man noch dazu sagen, wieso keine Updates mehr? Weil ist doch Open Source. Was soll das? Android ist doch Open Source, oder nicht?
Ja, aber
Google
ist in letzter Zeit verstärkt hingegangen, um dieser Falle zu entgehen, dass sie immer darauf angewiesen waren, dass die einzelnen Hersteller die ihre neuen Android-Versionen adaptieren und dann auch ausliefern, zu entgehen, dass sie immer mehr zentrale Funktionen in ihre Support-Libraries, die über Google Play aktualisiert werden können, gepackt haben. Also ist das nackte Android relativ weit von dem entfernt, was so der durchschnittliche Android-User von seinem Android erwartet. Und ein Android ohne die Google-Services ist ein technisch interessantes System, aber eben
eine Herausforderung.
Nicht so benutzbar, wie man, viele gewohnte Dinge fehlen. Es ist eigentlich immer noch recht genauso gut benutzbar, aber eben anders, weil das ganze Google-Zeug nicht da ist und man sich das bequeme Zeug halt selber zusammensuchen muss.
Ja, also ich meine, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie 90% der Apps, die da draußen sind, sich irgendwie auf Google-Services verlassen, wird das halt auch schwierig. Also,
genau, und wesentlicher Punkt ist natürlich der Play Store. Das ist das Herzstück des ganzen Ökosystems und die allermeisten Apps werden nun mal über den Play Store angeboten. Und die alternativen Stores, die es so gibt, die man sich selber installieren kann, die haben nicht die Apps und haben auch nicht die Infrastruktur, die man erwartet. Genau, deswegen ist das erstmal eine ganz heftige Schlagzeile gewesen, dass die Huawei-Phones keine Updates mehr bekommen. Die ist aber revidiert worden.
Genau, also das heißt jetzt, glaube ich, dass die Phones, die schon draußen sind, noch Updates bekommen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, alle aktuellen.
Und bloß neue Phones, die also ab jetzt vorgestellt werden, dann quasi kein Android, so wie wir es kennen, haben werden.
Genau.
Es ist dann so wie fühlt sich das dann an? Hatte einer schon mal so ein Telefon ohne diese Google-Services ausprobiert?
Ja, aber eben mit dem technisch interessierten Anspruch.
Das heißt, du hattest dann nicht den Anspruch, das zu verwenden, sondern einfach nur zu testen.
Ja, doch, aber ich habe eben nicht erwartet, dass Google Mail da ist. Ich war im Gegenteil ganz froh, dass es nicht da ist. Und es war dann halt auch nur ein Experimentierphone. Das heißt, ich habe gar nicht versucht, großartig Apps zu installieren, die vermutlich alle die Google Support Libraries brauchen. Sondern wenn ich mich dann eben auf meinen Kalender verlassen kann, der über WebDAV mit meiner Nextcloud synkt, und Threema funktioniert und
aber so. Threema funktioniert nicht, wenn keine Google Services da sind.
Genau, aber auch
oder
dafür
funktioniert
gab's,
nur im Pull-Modus halt.
Dafür gab es bei der Version von CyanogenMod damals eine abgespeckte Version, wo eben nicht alle Google Services installiert wurden, sondern so ein Minimallayer, damit das dann ging.
Ja, aber Minimallayer heißt ja immer noch Google Services, oder?
Und händisch nachinstalliert. Und ich gehe mal davon aus, das könnte man natürlich immer noch machen. Genauso wie du dir immer noch selber deinen ROM bauen kannst. Und
aber dafür brauchst du ja immer noch Root auf dem System. Und wenn du so ein Huawei-Telefon hast, was dann...
Genau, ich bin mir sicher, auf XDR-Developers gibt es für interessierte Leute die Anleitung. Aber die geht es ja jetzt nicht, sondern es geht
für
nur Bastler um
normal. Für Bastler sicherlich kein Problem.
So, und genau, Google hat, es ja jetzt, geht halt Google hat ja jetzt gesagt, sie für die aktuellen Geräte gibt es, solange, in dem Tweet hier ist es ganz schön ausgedrückt, solange, while you are complying with all US government requirements, services like Google Play and securing from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. Also alles bleibt beim Alten für alle, die da sind, wie gerade eben auch schon gesagt wurde. Das Kritische für Huawei ist jetzt eben, was ist jetzt mit den zukünftigen Telefonen? Weil auf dem Markt gibt es ja keine eigenen Alternativen und jetzt die Frage, ob die ihr eigenes System bauen.
Symbian?
Kannst
du im WAP surfen.
Selfish würde es noch geben, ja, hat zumindest auch ein Android-Layer, aber wird garantiert auch nicht passieren. Was halt passieren wird, ist, dass sie sich Android nehmen und das halt entsprechend anpassen. Das haben sie auch für den chinesischen Markt schon gemacht. Also das Android, was sie halt in China verkaufen, darf wahrscheinlich auch gar keinen Google Play haben. Das dürfte sowieso wahrscheinlich nicht raustelefonieren aus dem abgeschlossenen Internet dort und über die große Firewall raus. Deswegen haben die da schon ein eigenes sozusagen und pushen das halt jetzt nochmal und wollen dann halt irgendwie im Herbst mit einem komplett eigenen rauskommen und werden sich halt irgendwie umgucken müssen, wie sie denn die fehlenden Google Services irgendwie ersetzen können, ob das dann für europäische User und amerikanische User interessant sein wird, ist noch eine andere Frage. Also ich kann mir das kaum vorstellen. Also selbst wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein AppToy Store drin ist, ist das wahrscheinlich nicht ausreichend. Oder wie seht ihr das?
Nee, ich denke auch. Das ist nicht konkurrenzfähig. Also für Amerika und Europa extrem schwierig zu machen. Für China haben sie ja bereits eine eigene Version von Android, wo sie auch einen eigenen Huawei Store drin haben. Und in dem Wirtschaftsraum scheint das auch zu funktionieren, aber das ist eben.
Ja gut, aber die haben aber auch komplett andere Apps da. Die benutzen halt kein Facebook, die benutzen halt irgendwas anderes, die benutzen halt nicht das, Apple und Google Pay, die benutzen halt was anderes. Da ist das halt auch, die benutzen ja nicht die Apps, die wir so haben. Die haben ja ihr eigenes Internet. Die sind hinter einer eigenen Firewall, da geht sowieso alles über chinesische Server. Da kann man das auch. Also es ist halt ein abgeschotteter Markt. Ja. Da kann man mit seinem eigenen App Store, mit seinen eigenen Diensten, wie gesagt, muss wahrscheinlich vielleicht sogar so sein durch irgendwelche Regulierungen in China, da ist das noch relativ einfach. Aber wie sieht das halt für den europäischen Markt aus? Da sehe ich leider gerade ein bisschen schwarz.
Es ist halt
kann ja sein, dass das nächstes Jahr dann sich sowieso wieder erledigt hat, wenn die einen anderen Präsidenten haben. Aber bis dahin muss Huawei ja auch erstmal überleben.
Es ist halt erstmal frustrierend zu sehen, wie so ein Verrückter in der Politik das Zusammenwachsen der Welt letztendlich wieder auseinandertreibt, durch so künstliche Grenzen, die da hochgezogen werden. Und diese ganze Geschichte um Huawei Und vor allem jetzt auch die Diskussion, dass da jetzt die Handysparte mit reingezogen wird, obwohl es erstmal um die Netzwerkausrüstungssparte ging, der ja die ganze Zeit Spionage vorgeworfen wird.
Und da guckt man sich die Cisco-Geräte an.
Ja, genau. Und das, ja. Diese Spionagevorwürfe ja. können nicht nachgewiesen werden, während es bei Cisco belegt ist, dass es so ist. Und ich meine, auch technisch sind diese ganzen Vorwürfe eigentlich nicht haltbar, weil jeder, der seriös ein Netzwerk aufbaut, dieser Telcos, die haben nie nur eine Firma da drin, ein Typ von Routern. Das wäre viel zu gefährlich, wenn dann mal wieder da irgendwo ein Security-Bug auftaucht oder irgendeine Firmware abraucht oder so. Und sie wollen ja beim Einkauf auch die Hersteller gegeneinander ausspielen. Also haben die in der Regel drei Hersteller in ihrem Netz. Und dann kann man mit einem, wenn so ein einzelner Hersteller da marode Firmware ausliefern würde, wenn das überhaupt passieren würde, hätte er gar nicht das, was die Politik da immer unterstellt, an Hebel.
Ja, und dafür müsste man auch erstmal die Firmware updaten in den Geräten, ja.
Ja.
Das haben wir nicht vergessen.
Genau, und dazu unterhalten die großen Netzbetreiber ja auch wirklich ein interessantes Paket an Infrastruktur. Also die testen ja jede Firmware, bevor die rausgeht ins Netz, testen die ja selber auf Herz und Nieren, weil die ja an ihre Kronjuwelen nicht jeden beliebigen Patch ranlassen wollen. Das die Vorwürfe, das ist wirklich billige Handelspolitik.
Propaganda.
Ja, billige Propagandapolitik, das ist ganz schräg. Und ich bin schon ganz froh, dass bisher Europa sich da so widersetzt hat und wo zuletzt, vor ein paar Wochen habe ich das noch gelesen, dass wirklich es mehrere Leute gibt, die sich hinter Huawei stellen. Und
es hilft halt nicht, es reicht halt nicht. Also ich meine, du siehst ja, was mit dem Iran passiert. Da haben die Europäer ja auch nicht den Arsch in der Hose, sich gegen die US-Politik zu wehren. Wir haben ja versucht, da irgendwie so eine Transfergesellschaft zu gründen, aber solange die Banken und alle nicht mitmachen, weil sie Angst haben vor US-Sanktionen, also in Iran, das ist ja gerade richtig böse. Ja. Und genauso ist es jetzt auch mit Huawei. Also die USA hat einfach da eine zu große Macht und das ist schon ziemlich traurig, dass da so ein komisches Heinzelmännchen da drüben irgendwie so vielen Leuten an den Karren fährt da. Das ist schon echt, ja.
Ja.
Deswegen bin ich heute auch so pessimistisch. Also es ist einfach, die Welt ist einfach kaputt.
Ja, kann man nur noch wegwerfen.
Alles traurig.
Alles broken.
Genauso wie den Flughafen in Berlin. Nur noch wegwerfen neu machen. Das ist alles andere hilft da aber nichts.
Nee,
aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich spannend, wenn Huawei wirklich was Gutes da bringt als eigenes Betriebssystem. Ob das jetzt ein Android Fork ist oder ob das ein anderer Layer noch ist. Laut dem Artikel auf Heise arbeiten sie ja schon länger an einem eigenen Betriebssystem. Eben, sie haben da in China schon was im Einsatz. Kann dem Mobile-Markt gut tun.
Ja, nee.
Ach komm,
was, Ingo, jetzt kommt
jetzt,
die Fact-Hate.
Es tut mir leid.
Alles klar.
Wir lassen Ingo jetzt diesbezüglich
nicht mehr zu Wort kommen. Ingo, erzähl mal was von der CubeCon. War es da schön?
Genau. Kann ich gleich mal. Aber ich muss da jetzt trotzdem noch kurz
nein.
antworten.
Ingo, nein, da kann man leider nicht mehr drüber reden. Das, keine Ahnung, was da jetzt ist.
Diese
CubeCon, das war doch eine wunderbare Sache, oder? Erzähl doch mal
davon. War das in Barcelona oder wo war das?
Wo ist denn das überhaupt? Ist es immer noch? Weil fünf Jahre ist irgendwas. Fünf Jahre K8S. Ich weiß nicht genau, was bedeutet. Das ist bestimmt sehr, sehr gut.
Was? Seit 5 Jahren macht man jetzt schon dieses Microservice in der Cloud?
Das ist echt toll, oder? Das ist sowas, so eine tolle, positive News. Das muss man auch mal hervorheben. Container, seit 5 Jahren gibt's die. Und die sind schon so
Container
weit verbreitet, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass sowas so schnell geht in der aktuellen Welt.
5 Jahre ist für die aktuelle Welt schon ganz schön lange.
Nein, das ist echt kurz, wenn du überlegst, dass sich eine Technologie hier so verbreitet hat, ja? Alle haben's.
Hast du auch ein Kubernetes?
Ja, ich habe hier einen Docker. Das Gleiche, oder?
Docker.
War es nicht das Gleiche, oder was?
Nein.
Das ist ein Docker Compose, das ist aber das Gleiche, oder?
Wenn du einen Docker Swarm hättest,
Docker
könnten
Swarm
wir vielleicht...
Bei mir kommen nicht solche komischen Heuschrecken auf den Computer.
Könnten wir vielleicht drüber reden, aber
Docker Compose ist voll nah an Docker Swarm bestimmt, oder?
Also genau, Kubernetes ist fast 5 Jahre alt geworden, also war jetzt sozusagen auch diese KubeCon und CloudNativeCon Europe, die jetzt stattgefunden hat die letzten Tage, war zu sagen auch ja ein bisschen Geburtstagsfeier. Ich glaube, offiziell ist es erst in 2, 3, 4 Wochen oder so, dass Kubernetes 5 Jahre alt wird. Und ja, hat sich tatsächlich so durchgesetzt. Ist ja entstanden aus Google raus. Da hat Google mal wieder was Gutes gemacht, indem sie ja jetzt gerade was Böses machen, indem sie sich den Regularien, indem sie sich diesem komischen Heinzelmännchen da beugen sozusagen.
Ja, die können ja nichts dagegen machen. Die machen subversiv das Richtige. Die sind so nett.
Bestimmt.
Die helfen uns in all unseren Problemen. Zum Beispiel, wenn du Container orchestrieren willst, ja? Beste Sache.
Ja. Ja, genau. Dann benutzt du heutzutage Kubernetes. Ganz am Anfang gab es ja noch ein paar andere in diesem Bereich.
Zum Beispiel?
Docker Swarm. Docker Swarm war, glaube ich, auch knapp vor Kubernetes. Müssen wir jetzt nochmal
Heißt es nicht Kubernetes? Ich habe mir sagen, das heißt Kubernetes. Soll ich es mal kurz nachgoogeln?
Guck, ja. Ich sag, ja, Mama, mach doch mal, sag doch mal, wie du das sagst. Ich sag trotzdem Kubernetes. Wo war ich jetzt? Genau, hat sich aber durchgesetzt bei diesen Orchestrierungs-, also Container-Orchestrierung. Und ja, ist halt aus diesem Projekt so Borg sozusagen entstanden. Also Google benutzt schon eine ganze Weile, oder seit 2003, glaube ich, intern so ein Projekt, was sich Borg nennt, also so wie bei Star Trek. Übrigens, habt ihr den Star Trek Captain Picard oder Picard Trailer gesehen? Kam jetzt gerade raus. Mal unbedingt nachgucken, wenn ihr noch nicht habt.
Das kann nichts werden.
Borg.
Der Original.
Doch, wird total gut.
Yeah.
Doch, das ist total gut.
Aha, jetzt erzähl mir mehr von den positiven Nachrichten.
Ja,
es wird übrigens Kubernetes ausgehört.
Nein, Kubernetes.
Oder Kubernetes.
Was ist mit K8?
Nee, nein.
Kann man dann
einfach K8
genau sagen?
K8S. Englisch. Englisch.
Ja, du musst ja immer die alle Buchstaben zwischen dem ersten und dem letzten.
Nein.
Also K8 Buchstaben.
Ich muss gar nichts.
Muss gar nichts, hat mir nichts vorzuschlagen. Scheiß muss
Kubernetes. Genau, hat sich halt so ein bisschen, also wie gesagt, sie haben bei Google gab es schon lange dieses Borg-Projekt. Da haben sie sich halt die Ideen sozusagen hergeholt, haben das dann halt geopen sourced, haben es in Go geschrieben, während Borg sehr, sehr viel C++ ist, haben sie da bei Kubernetes das quasi neu implementiert in Go. Go ist ja eine relativ einfach zu lernende Sprache, würde ich jetzt mal behaupten. Und haben diese Cloud Native Computing Foundation, also CNCF, gegründet und ist damit sozusagen der Linux Foundation übergeben. Und dadurch, dass das halt ja irgendwie so weit, so sehr offen war, so einfach zu verwenden, hat sich das im Gegensatz zu allen anderen Container-Orchestrierungstools dann letztendlich durchgesetzt und heute ist es halt der de facto Standard, würde ich jetzt mal so sagen. Also wenn du viele Container über ein Cluster verteilen willst, dann benutzt du heutzutage Kubernetes.
Ja, aber in den seltensten Fällen nackt, ne? Also die meisten nutzen es ja mittlerweile eingebettet in eine größere Lösung.
Ja, naja, du brauchst ja immer noch irgendwie einen Linux darunter oder halt, was weiß ich, hast eine OpenStack drunter oder sowas.
Ja, ich meine eher drüber, also ein OpenShift oder Ähnliches. Also, dass du einfach noch mehr Tools drumherum hast, als nur jetzt ein Kubernetes zu haben und dich um ganz viele andere Themen nochmal zusätzlich von Hand kümmern zu müssen.
Ja, also OpenShift ist natürlich eine kommerzielle Lösung von Red Hat, sozusagen, die ja noch ein paar mehr Sachen rings und rum hat, da hast du recht. Aber wenn du eine größere Firma bist, dann kannst du schon Kubernetes so verwenden.
Genau, halt aber eben bei solchen habe ich einen Kubernetes nackt noch nie gesehen effektiv. Die nehmen sich, also die meisten waren tatsächlich, entweder sie gehen direkt nach auf Amazon oder Azure oder sie nehmen sich ein OpenShift und installieren sich das on-premise.
Genau, also du kannst dir bei Azure, bei Amazon oder bei Google natürlich jeweils einen gehosteten Kubernetes holen und darauf dein Zeug machen. Genau, das kannst du auch tun. Ja, jedenfalls diese Konferenz, also die KubeCon oder CloudNativeCon, dreht sich halt um Kubernetes und CloudNative Infrastrukturen oder Projekte. Also zur CloudNative Foundation gehören ja noch ganz, ganz viele andere Projekte. Ein paar davon sind halt in diesem graduierten Status, also sind sozusagen volle Projekte, ja. Dazu gehört zum Beispiel Containerd, CoreOS, CoreDNS, Envoy, FluentD. Die sind halt schon graduiert sozusagen und andere sind dann halt entweder noch in der Sandbox, also im Incubator-Status oder werden halt gerade gepflegt und müssen irgendwann dann auch mal graduieren oder fallen halt wieder raus sozusagen. Ja. Ein bisschen interessant war, dass ein paar Projekte auch mergen, also Open Tracing und Open Census werden jetzt Open Telemetry, also die gehen halt irgendwie zusammen, weil sie gemerkt haben, sie haben ähnliche Ziele und es bringt ja nichts in dieser Foundation irgendwie zwei Projekte mit gleichen Zielen zu haben, also legen sie die jetzt zusammen und vor der vor der KubeCon waren noch mehrere andere Termine sozusagen, waren am Montag am ersten Tag waren halt mehrere dass ich mehrere Gruppen, verschiedene Gruppen von Leuten getroffen habe, also was weiß ich, alle Kubernetes Maintainer oder mehrere Leute, die OpenShift einsetzen, ein Storage Day war und ich war halt am Sonntag und am Montag auf der CephaloCon. Das war also eine Pre-Konferenz zur Kubernetes-Konferenz, die sich halt mit dem verteilten Dateisystem Ceph beschäftigt hat. Was auch ganz interessant war, da habe ich auch mehrere Interviews gehört und ein paar Interviews gemacht und mehrere Vorträge gehört. Und es war noch eine relativ kleine Veranstaltung mit irgendwie 300-400 Leuten, während dann jetzt die KubeCon dann knapp 8000 Leute hatte. Das war schon ein bisschen sehr groß, da waren einige Räume dann schon überfüllt. Und es waren halt sehr, sehr viele Veranstaltungen gleichzeitig, also man muss sich da schon raussuchen, wo man dann hingeht, aber dann ist das halt, ein Teil ist Konferenz, ein Teil ist Messe, wo man halt viele verschiedene Firmen treffen kann, also was weiß ich, Standard, Microsoft, Google und alles, was sich halt auch in diesem Umfeld bewegt, also egal, Oracle, IBM, aber eben auch diese ganzen Projekte, die da waren oder auch mehrere kleinere Startups, auch ein paar Firmen aus Deutschland habe ich gesehen, was weiß ich, Cloudability, Kinfolk, also ein paar Leute, ein paar Firmen, die man aus Berlin vielleicht kennt, wenn man da auf irgendwelche Meetups geht, die waren halt da auch zugegen.
Okay. Joa. Und also du würdest das empfehlen, oder?
Nein, es kommt drauf an, also wenn man sich mit dem Thema Kubernetes beschäftigt, dann ist es natürlich, oder irgendwie in dieser Cloud-Native Welt irgendwas gerade entwickelt, bastelt oder so, dann ist es natürlich sehr gut, weil dort auf der Konferenz triffst du halt für fast alle Projekte irgendjemanden, der dir mit deinem Problem, was du vielleicht hast, gerade helfen kann oder was weiß ich, du suchst nach einer Lösung für irgendwas Bestimmtes, dann kannst du da auch rüberlaufen und dich mal informieren, alle Projekte dir angucken und dann findest du halt vielleicht die Lösung, die du gerade brauchst, ja, für dein Problem. Jetzt ein größeres Thema, diesmal waren auch diese Service Meshes, was jetzt auch so kommt, nach und nach. Und da hat Microsoft jetzt auch so ein, also Microsoft und ein paar andere Firmen zusammen, haben sozusagen einen Standard entworfen, dieses, das habe ich, glaube ich, verlinkt, oder dieses Server Mesh, dieses Server Mesh Interface, SMI, also eine extra Schnittstelle, um diese verschiedenen Service Meshes, die es jetzt gibt, ja, also zum Beispiel Istio, Linkerd, Konsul, wieder ein bisschen zu vereinen, damit man das dann halt untereinander austauschen kann. Also, dass es dann egal ist, ob man Istio oder Linkerd oder sowas verwendet und das unter einer Oberfläche hat. Genau, das war
was
so eine der
genau
größten
News. Netzwerkquatsch oder ist es noch was anderes? Ich habe ehrlich gesagt das noch nie gehört vorher, deswegen kann ich es nicht einschätzen, was das bedeutet eigentlich.
Service Meshes machen, genau. Also du kannst halt aus deiner Applikation ein bisschen Funktionalität rausnehmen und die dieses Service Mesh machen lassen, dass der dann halt Nachrichten von A nach B schickt, damit irgendwas Lustiges passiert.
Ist aber nicht nur eine Message Queue, oder? Doch, oder?
Nee, ist ein bisschen mehr. Das ist schon.
Hier steht:
ja.
Interface that provides Traffic Routing, Traffic Telemetry and Traffic Policy.
Genau. Und,
also quasi VPN,
genau.
Wenn du so möchtest, ohne diesen
Krypto. Geht mittlerweile auch, weil mehrere von diesen Service Meshes mittlerweile auch Verschlüsselungen und sowas können. War, glaube ich, am Anfang auch nicht so, aber genau, dass du siehst, was aus deiner, was weiß ich, du kannst dann deine Applikation einhängen und also Traffic geht halt dann drüber und du kannst den halt, ja, sozusagen auch nochmal abgreifen, gucken, was aus deiner Applikation rauskommt, kannst du es vermessen, kannst du es irgendwie hübsch darstellen.
Wie viel
100
Nodes
sein.
Brauchst du, damit das Sinn macht?
Das reichen
also
auch
diese
eventuell
ganzen,
schon zwei.
Also diese ganzen Cloud-Container-Orchestrierungszeug, das macht ja erst irgendwie ab einem bestimmten Punkt Sinn.
Mm-mm.
Und, nee?
Mm-mm. Das macht, weil so über so viele Dinge schon gelöst sind und es für so viele Dinge Blaupausen gibt, was den Betrieb angeht und die Skalierung und auch vielleicht noch nicht mehr die Skalierung wirklich auf große Last, einfach um Dinge schnell zu deployen, um Dinge gut zu verwalten, das ist alles vorgefertigt, das kannst du einfach out of the box nehmen.
Aber
und
dafür musst du erstmal die ganzen Shit da drunter zum Laufen bringen, oder?
Ja, im Extremfall, also wenn du dafür die Zeit und die Ressourcen nicht hast, dann klickst du es dir halt bei deinem Cloud-Provider.
Ja. Oder in
aber dieses Istio muss man auch irgendwo reinklicken, oder kriegt man das dann auch von einem Cloud-Provider?
Ob du jetzt Istio oder Linkerd oder sowas verwendest, das kannst du dir dann immer noch überlegen. Aber ja, wenn du eine Infrastruktur, also du kannst ja auch einen Rancher aufsetzen.
Was ist
wo
das,
du dir dann
was sind diese Dinge?
Brauche
ich die?
Dinge? Ja, brauchst du alle. Heutzutage brauchst du die alle.
Das hört sich ein bisschen wie
Kubernetes.
Dieses ganze JavaScript-Entwicklung an, ja? So, ja, du brauchst erstmal einen Galb und einen SAS-Compiler.
Kein
und
Mensch
Sana-Trap.
Benutzt heutzutage noch Galb, komm jetzt.
Keine Ahnung, Mann, ich hab geraten. Was benutzt man denn da? Jetzt bestimmt benutzt es niemand mehr.
Nein, es ist einfach einfacher mit den modernen Technologien, die Dinge dahin zu bringen, dass sie dauerhaft laufen.
Du entwickelst halt einen ganz kleinen Teil, also ein Microservices, der irgendeine kleine Aufgabe bestimmt so löst. Und wenn du halt viele von diesen kleinen Aufgaben hast, dann musst du sie ja irgendwie zusammenbringen, irgendwo hosten und dann brauchst du halt diesen ganzen Quatsch, ja.
Also ich verlinke hier mal MongoDB ist Webscale. Das ist das YouTube-Video dazu. ja, und dann kann ich mal weitererzählen. Hatte jemand das hier mal? Das verlinkt es hier mal kurz rein, so.
Nee, also wenn man mit Kubernetes rumspielt, also entweder installiert man es halt selber auf ein paar Nodes oder
auf ein paar Nodes?
Das
meine ich.
Das wiederum kann ich nur empfehlen, Raspberry Pis nehmen und da ein Kubernetes-Cluster aufzunehmen.
Klar, die stabilste Plattform, wenn du auf jeden Fall...
Das macht Spaß. Ja, aber da siehst du dann wenigstens auch, warum du ein Cluster brauchst, weil so ein Raspberry Pi geht auch mal kaputt.
Weil du so
kräftige
Hardware ausgesucht hast. Du könntest doch einfach irgendwie einen scheiß Nook nehmen für den gleichen Preis, weil gebraucht bei eBay für 100 Euro und keine 5 Raspberry Pis trotzdem besser und performt, da kannst du SSD reintun.
Ja, aber wenn dieser eine Nook ausfällt, dann ist doch deine ganze Applikation down.
Also ich glaube, dass vorher
nicht
alle 5 Raspberry Pis aus.
Okay, warte. MongoDB ist.
Ich sehe schon. Jetzt ist der Felix, der das nicht braucht und alles findet.
Nee, das ist einfach.
Der übernimmt.
Ich möchte Aufnahme.
Das, glaube ich, einfach. Wie die Rache für ja, eben, Ingo.
Nee, ich möchte das auch. Ja wollen. Aber in den.
Du möchtest also, das
ja, aber in den meisten Fällen ist es einfach vollkommener Quatsch, ja. Du kannst einfach Docker Compose starten auf deinem scheiß Arschcomputer, auf deinem CentOS 7.
Aber dann bist du nur auf einem Computer. Da bist du nur, du redest nur von einem Computer. Das ist ja schön, wenn du von einem Server redest. Aber wenn du mehrere hast und das ausfallsicher bauen willst, dann brauchst du mehrere Nodes.
Ja, genau, das war doch meine Frage. Ab wie viel Nodes brauche ich diesen Quatsch?
Nein, nicht ab wie viel Nodes, sondern.
Das hängt von deiner Applikation ab.
Genau.
Von deiner Last.
Du brauchst wie viele Nodes du da reinsteckst. Das ist dann die anschließende Frage. Aber erstmal brauchst du diese Plattform. Ob du die dann mit zwei Nodes betreibst oder mit 20 Nodes, das hängt von den Applikationen ab, die du da drauf bringst.
Und wie viele Leute das benutzen. Ich meine, wenn gar keiner benutzt, kannst du es natürlich auch auf einer Node betreiben.
Und deswegen macht das dann Sinn, wenn es gar keiner benutzt, direkt mit AWS zu starten, weil dann siehst du, kein Traffic, kostet nichts. Glück gehabt.
Glück gehabt. Hand down the drain.
Doof, dass ich 2 Jahre dran entwickelt habe, aber wenigstens
habe ich direkt billig. Bei AWS gesehen, dass es nichts bringt.
Wenigstens ist die Applikation billig.
Also ich glaube, das kannst du auch auf deinen 5 Raspberry Pi zu Hause laufen lassen, oder?
Da geht so einiges, sag ich dir.
Ich bin noch nicht überzeugt, muss ich sagen.
Ist okay. Aber ich glaube, wir bauen mal einfach die Binärgewitter-Webseite demnächst einfach mit diesen ganzen
Raspberry Pis, die wir alle auf im Keller haben.
Oh Gott. Wenn es dann nicht geht. Und dann geht's für 2 Wochen nicht.
Ja. Das geht dann nie wieder einfach. Wir hatten immer eine schöne Zeit mit der Webseite.
Ich habe schon überlegt, wir setzen einfach so ein Envoy vor unseren download.binärgewitter.de.
Was ist ein Envoy?
Ja, das
ist das auch eins von diesen Cloud-Container-Quatsch-Sachen oder was?
Nein. Das ist jetzt machen wir
Envoy
ja gerade.
Doch ist, ich habe Envoy Cloud-Container angegeben, direkt zur richtigen Webseite.
Ja, Envoy ist so eine Art Proxy. Das heißt also, du kannst den davor setzen und dann sagen, geh jetzt mal auf diese 2 Service-Endpunkte. Ja, also. Wir haben jetzt 2 Download-Server sozusagen und dann kannst du den Envoy-Proxy davor setzen und sagen, hier, wenn ein Request reinkommt, dann verteile den mal, was weiß ich, 50-50 oder 2%, 89% oder wie auch immer auf die hinterliegenden Backends. Und wenn ein Backend weg ist, dann
macht
geht halt 100% auf das eine. Genau, das wäre doch, wir hatten doch mal überlegt, das ist doch blöd, wenn immer einer nicht mehr antwortet und wie könnte man das machen? Eine Möglichkeit wäre halt so ein Envoy-Proxy davor setzen. Das
aber
mal, macht das der
dann,
mal macht das Projekt. Da hast du Proxy gleich mal eine Cloud-Native-Sache.
Aber ist, macht das der ein Proxy-Pass oder macht der ein Redirect?
Weiß
weil wir
nicht.
Wollen ja auf jeden Fall Redirects machen. Ansonsten können wir auch ein HA-Proxy nehmen. Oder ein Nginx.
Ja.
Oder irgendwas anderes.
Natürlich.
Die Sachen machen alles fucking das Gleiche. Nur, dass das eine Teil hier
mit
YAML gemacht
Sachen.
Wird. Was ja wohl der super Quatsch ist. Also, kann man schon so machen, aber
niemand sagt, dass es nur eine Lösung für dieses Problem gibt.
Oh, wieder kein Silver Bullet. Och Mann.
Warum nicht?
Ich sage ja nur, es gibt eine Möglichkeit, das auch mit einer Cloud-Native-Technologie zu lösen.
Mhm. Wie viel Nodes braucht man dafür, damit das gibt?
Wir haben ja dann automatisch schon mal 2, ja.
Okay. Muss man dann, muss man auch den DNS-Server selber verwalten, damit es funktioniert, oder? Ist immer das Gleiche.
Das machen wir sowieso. Also ich meine, binärgewitter.de verwalte ich mit meinem eigenen DNS-Server.
Ja.
So what?
Ein krasser Freak einfach.
Ja, ich hoste meinen Shit noch selber. Ja. Auf mehreren Nodes.
301.
Könnte also gut mal so ein Kubernetes-Cluster aufsetzen. Gut. Ja, dann mache ich mal. Genau. Ja, sonst noch Fragen zur KubeCon? Ich war vorhin hier in so einem Einkaufszentrum, fand ich ganz lustig, und habe da einen Mi-Store gesehen, also einen Xiaomi, also die haben ja Mi, weiß ich nicht, also ein Xiaomi-Store.
Kann der Felix nachschauen, wie man das ausspricht?
Klar, kann ich machen, warte.
Xiaomi.
Genau.
Xiaomi?
Ja. Das müssen wir jetzt schon, wir müssen hier sehr korrekt sein. Wir können hier nicht einfach
Wörter
sagen.
Hast du den Mi Electric Scooter Pro dort ausprobieren können?
Ja. Nee, ausprobiert habe ich nicht, aber er steht da rum.
Also, es heißt
Xiaomi.
So. So, schauen wir mal nachgeschaut auf
Wikipedia. Unsere Rede. Wie cool ist der?
Ja.
Oder bist du ihn noch nicht gefahren? Hast du ihn nur gesehen?
Wie gesagt, gefahren bin ich. Ich habe ihn nur gesehen. Das sah jetzt nicht so aus, als konnte man in der Brome fahren. Aber die stehen da alle rum. Ja. Es stand so ein Fahrrad rum. Es stand dieses. Wie hast du es gerade gesagt? Wie heißt es?
Scooter.
Das Ding stand rum.
Scooter Pro.
Ja.
Also ist der jetzt hier freigegeben auf Deutschland oder so?
Auf Deutschland freigegeben? Ich weiß nicht.
Ja, natürlich. Willst du in Deutschland fahren oder was? Kannst du oben drauf fahren.
Soll demnächst alles kommen. Der hat, glaube ich, 350 oder sowas gekostet. Und dann gab es noch so ein Fahrrad, so ein mini-kleines, auch so ein Elektrofahrrad, irgendwie für 800. Fand ich schon ganz interessant. Gab ja auch die Watch, die ich gerade schon habe. Also die Amazon Fitbit. Und lauter Handys halt und noch irgendwelches. Die haben da alles, von Eierkochern bis irgendwie Musik, Bluetooth-Brüllboxen, Reiskocher, ich habe echt gedacht, was macht dieser Laden alles? Also diese Xiaomi-Leute, die machen alles in billig auf Apple-Optik irgendwie.
Aber ist auch von der Qualität her relativ gut eigentlich. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht nur billig gemacht, sondern die sind auch qualitativ. Von diesen ganzen China-Crap-Sellern sind die schon mit die besten. Ja. Wenn du zum Beispiel so ein Oppo-Crap-Phone mal in der Hand hattest, dann weißt du auch, was Müll ist.
Ja, nee, hatte ich nicht. Aber so eine Mi-Mi-Stores gibt es nicht in Deutschland, ne?
Nein.
Wäre mir jetzt nicht bekannt.
Nicht.
Und hier bin ich einfach in dieses Einkaufszentrum hier gegenüber rumgelaufen und dachte, hä? Sieht aus wie so ein Apple Store, steht aber Mi außen dran und irgendwie hat lauter cooles Zeug. Das war schon ein bisschen lustig. Ja, und wir hatten ein Hörertreffen übrigens auch. Zwei Hörer waren da. Also von diesen.
Nice. Dafür, dass es so kurzfristig angesagt
war. Genau, dafür, dass ich es irgendwie eine halbe Stunde vorher angekündigt habe, kamen tatsächlich zwei Leute und dann saßen wir und haben ein bisschen gequatscht und ja, vielleicht haben wir demnächst einen neuen Podcast-Kollegen hier. Mal gucken.
In Wien hat der erste Mi-Store aufgemacht. 2018, aber schon. 18.05.2018. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist.
Ja, also das sozusagen zur KubeCon und meinen Erfahrungen hier in Barcelona.
Wenn man jetzt auf der Suche nach einem Cloud-Provider ist, wo man nichts bezahlt, wen nimmt man da am besten?
Kann ich dir nicht sagen.
Raspberry Pi ist bei dir zu Hause.
Nicht irgendwie Jahrestestlizenzen verteilt oder sowas oder gesagt, hier registriert euch bei uns, könnt ihr bis so und so viel Traffic kostenlos.
Doch, aber ich muss zugeben, also den Messeteil habe ich mir, bin einmal kurz rübergelaufen und ja, da gab es mehrere, die dir irgendwas schenken wollten. Dir nimm 50 Euro, wenn du irgendwie hier dich registrierst, aber es hat mich alles nicht interessiert. Also ich war vor allem
bei Free mit Leuten quatschen.
Ja, aber was bringt mir das, einen Provider, den ich sowieso nicht einsetzen will, 50 Euro aus dem Rücken zu leiern, das so irgendwie, da kann ich das selber hosten, dann kann ich das selber machen. Könntest du
DDoS-Angriffe gegen andere Firmen fahren?
Ja, nee. Also kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Such dir einen aus, ich bin für selber machen. Alle.
Ja, hier, du machst
hostet euch deinen eigenen Cluster.
Kubernetes auf deinen 5 Raspberry Pis verteilt über die Welt. Jeweils irgendwo hingeschickt mit so einer Battery Pack dran, in Open, außerdem, also in Open Wi-Fi rein und dann zack.
Außerdem kriegt man bestimmt bei sowohl Google als auch Amazon als auch Azure irgendwie garantiert, wenn man sich zum ersten Mal da anmeldet, auch Free
Resources. Ja, du bist ja für immer kostenlos haben. Ja,
also ich meine, die Leute vom CERN haben bei Google kurz angefragt, ob sie irgendwie 25.000 Cores kurz haben können und mal schnell was darauf rechnen können. Hat geklappt. Ja, vielleicht muss man beim CERN sein, um das machen zu können. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel es gekostet hat. 25.000 Cores mal
wie lange?
Ein paar Minuten rechnen lassen.
Wird
wahrscheinlich nur ein paar Minuten. Aber trotzdem wird das einiges. Naja, und sie mussten es ja mehrfach. Und sie mussten noch irgendwie 6 Terabyte an Daten erstmal dahin laden. Die mussten eine Weile da liegen. Die mussten dann gezogen werden von allen Nodes. Und darauf gerechnet werden. Also ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber es wird nicht billig gewesen sein.
Dies
war Gott sei Dank gesponsert. Gut, dann kommen wir zu den EU-Wahlen, würde ich sagen.
Schon? Nee, ist zu früh. Wenn wir jetzt schon zu den EU-Wahlen kommen, dann
also, ja,
ich bin, wir sind schon, wir ja. haben schon fast 2 Stunden gesessen.
Genau, das ist
just saying.
So lange will ich auch nicht mehr machen. Also, der Wahl-O-Mat war weg, war so eine komische, also so eine neue FDP irgendwie dagegen war. Also ich meine, ja, aus einem guten Grund dagegen, wir haben ja auch schon moniert, dass irgendwie 8 Parteien auswählen totaler Bullshit ist und das sollten sie jetzt mal in den Griff kriegen. Demzufolge hatte sich eine Partei beschwert und also so eine neue FDP und hat gewonnen und dann hat das Gericht gesagt, ja, müsst ihr offline nehmen und dann haben sie es offline genommen und dann hat sich die Bundeszentrale beschwert und jetzt haben sie sich irgendwie außergerichtlich geeinigt, dass es für die nächste Wahl dann fixen. Also bei der nächsten Wahl könnt ihr im Wahl-O-Mat dann
alle auswählen.
Mehr als 8 Parteien
auswählen. 41 Parteien ja. zum Beispiel.
Ja, ist auch okay, ist auch kein Problem. Also,
ja, das, natürlich, die wissen es ja auch ganz genau.
Das ist, also dieses Rumgeheule, wir können den Wahl-O-Mat nur so machen, das ist so peinlich.
Bullshit.
Also es ist, also der Wahl-O-Mat ist jetzt wieder online, also in der alten Verfassung mit immer noch nur 8 auswählen.
Man kann aber irgendwo eine JavaScript-Konstante wohl ändern und dann ja. kann man alle ausrufen.
Ja, hattest du schon mal gesagt, ja.
Ja, aber das war noch
ja, es andere. Ist echt, es war schon ein bisschen peinlich. Also es ist, ja, gut. Ja, dann hat irgend so ein YouTuber irgendwie so ein Video online gestellt, was irgendwie, weiß nicht, 5-6 Millionen Mal angeguckt wurde. Da hat die CDU sich irgendwie drüber aufgeregt. Sollen wir da groß drüber reden?
Ja.
Was haben die gesagt?
Ja.
Also ich habe es
nicht jeder mitgekriegt. Du hast es nicht mitgekriegt. Also ich bin ja hier jetzt irgendwie ganz weit ab vom Schuss. Ja, ich bin hier in einem Land, was demnächst auch wählt, aber so richtig kriegt man es nicht mit. Weil hier hängt echt, also europawahlmäßig hängt hier fast nichts.
Was in ist dein Rätsel? Was ist dein Rätsel?
Plakate rumhängen sehen. Was?
Die können sich halt immer noch nicht entscheiden, was jetzt mit Katalanien ist. Katalonien.
Ja, da bin ich ja, genau. Also ich bin da ja, da oben. Also Barcelona ist ja vielleicht ist deswegen hier so wenig los. Vielleicht wäre im Rest von Spanien mehr los.
Also was, jetzt erzähl doch mal, was ist ein Rezo? Ist das so ein Startup?
ein Rezo ist ein hektisch gestikulierender Jugendlicher auf YouTube.
Ach so, nicht so ein Startup, was irgendwie Scooter macht oder sowas. Das hört sich nämlich danach an. Oder so ein neues Jojo-Startup.
Das ist ein YouTube-Star. Weißt du, das sind so die wir, bei denen wir interessant finden. Ah, die nutzen das Internet auch. Und wenn man dann sich mit anderen Kindern unterhält, stellt man fest, die sind für die das Internet. Okay, das.
Genau.
Dieser Typ ist das Internet für bestimmte Menschen.
Ja, und der hat auf seinem Zweitkanal, wohlgemerkt, auf seinem Zweitkanal hat der ein politisches Video gepostet. Warum hat er 2 Kanäle?
Man kann nicht beides auf einem Scheißkanal posten.
Weil der auf einem künstlerisches Zeug gepostet hat und sich dann irgendwann gedacht hat, ich brauche mal noch einen Kanal, auf dem ich Zeug mache, wo meine Bros nichts von mir erwarten. Und daraufhin hat er einen Zweitkanal gemacht. Und jetzt hat er da ein Video gemacht, wo er seinen Frust abgelassen hat. Oder vielmehr, er hat eben nicht einfach seinen Frust abgelassen, sondern er hat auf ziemlich fundierte Art und Weise auseinandergenommen, was zu dem, was er aktuell von der Politik erwartet oder besser gesagt, nicht was er erwartet, sondern was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Und das hat er alles belegt, was er dort anführt in dem Video. Da rattern nur die Belege nur durchs Video durch. Was gemessen daran die aktuelle Politik und die aktuelle Politik wird nun mal von der Bundesregierung geprägt und deswegen steht die CDU da im Titel am Pranger. Er nimmt aber die SPD genauso mit in die Mangel. Am Rande noch ein bisschen die AfD und für die FDP hat er keine Zeit mehr gehabt, aber die ist ja eigentlich sowieso unter Ferner liefen.
So, Spaßpartei.
Und genau, dann er führt halt auf, was aktueller Erkenntnisstand der Wissenschaft ist und vergleicht dann damit die tatsächliche Handlung der regierenden Parteien. Und das ist, wie der Titel von dem Video schon sagt, der da ist die Zerstörung der CDU. Das ist ziemlich vernichtend.
Aber dann vernichtet die CDU zurück.
Ja, mit einem PDF. Pass auf. Also, das Interessante ist, es gab erstmal nichts ein paar Tage lang. Also die haben wirklich offensichtlich daran zu knabbern gehabt oder wahrscheinlich gehofft, dass das weggeht und nicht zu viel Resonanz bekommt.
Dass die Leute
bekommt.
Es vergessen, dass jemand ein YouTube-Video gemacht hat.
Genau, da, und mittlerweile hat es aber, jetzt ich guck mal gerade nach, mittlerweile hat es 6,1 Millionen Aufrufe, das Ding.
Ist auch bei Tagesschau, bei ZDF,
bei
überall.
Tagesschau?
Ja, genau. Also das
überall,
ist,
alle reden darüber.
Das ist schon verdientermaßen steil gegangen.
Wird ein Rätsel überhaupt ausgesprochen? Kann man das mal nachgoogeln?
Aber in den ersten Tagen kam von der CDU eigentlich nur Diffamierungen, Verunglimpfungen und abwertende Kommentare. Irgendwann schwenkte das dann, als sie merkten, oh, die Sache wird groß. Und dann kamen Gesprächsangebote und Beschwichtigung, ja, man hat nicht alles richtig gemacht in letzter Zeit. Und naja, und dann kam die offizielle Antwort. Und jetzt ratet mal wie. Ja. Die CDU antwortet auf ein YouTube-Video mit einem PDF. Einem
YouTube-Videos.
Mit einem PDF.
Mit einem PDF.
PDF.
Okay. Tja. Ja.
Das ist einfach der most CDU-Way, auf so ein Ding zu antworten.
Ja.
Die hätten Fax schicken können an den Rezo. Das hätte wahrscheinlich noch besser funktioniert. Genau.
Interessanterweise verlieren sie halt ein Haupt- oder ein Großteil von dem Video von Rezo dreht sich um die Klimapolitik, eben auch angelehnt an die Fridays for Future. In diesem PDF verlieren sie da kein Wort zu.
Doch.
Doch.
Das steht da, in dem PDF steht drin. Aber es steht nur drin, dass die AfD doof ist. Das reicht doch wohl auch, oder? Zudem. Da war die steht irgendwo weiter auf Seite. Leider gibt es keine Seitenanzahl auf diesem Dings. Man muss immer nur oben gucken. Bildungspolitik, bla bla bla, Seite. Hier, die Klimakrise, wie die CDU unser Leben zerstört. Auf Seite 7. Seite 7. Wie die CDU
da steht
die Sache
tatsächlich
sieht.
Was. Das schon, ja.
Scheiße, Bernd.
Das in dem Video von Rezo, ich weiß nicht, ob
das Rezo oder Rezo?
Rezo. Ich weiß nicht, ob ihr die Jungen Naiv-Videos kennt. Jungen Naiv, die sind auf den Bundespressekonferenzen schon eine ganze Weile aktiv und haben sehr, sehr gute Fragen da immer platziert. Und die Ausschnitte, wie dann die Pressevertreter oder wer auch immer da immer so sitzt, insbesondere der Regierungssprecher, der Herr Seibert und dann die Leute, die er mit so dabei hat, da immer sprachlos oder mehr oder weniger wortgewandt drauf reagieren, meistens weniger. Haben sie dann immer auf YouTube gestellt, was sehr, sehr sehenswert ist. Und von diesem hat Rezo Leute zitiert von diesen Ausschnitten und einfach gezeigt, wie sie sich so gegeben haben. Und es gab wohl eine Pressekonferenz eben nicht vom Regierungssprecher, sondern von den Wissenschaftlern, die den Friday for Future Kindern beigesprungen sind und gesagt haben, die Kids sind die Profis, nachdem Christian Lindner gesagt hat, die sollen in die Schule gehen und die Arbeit den Profis überlassen. Und da wurde sehr prominent immer wieder ein Wissenschaftler zitiert mit kurzen Videoausschnitten und das war Volker Quasching und der hat diese Antwort von der CDU wohl hergenommen und geschaut, wie sie denn verglichen mit dem, was der Rezo ihnen vorwirft, abschneidet. Und das Ergebnis ist erwartungsgemäß für die CDU vernichtend. das ist verlinkt. Und die Krönung zum Abschluss von dem ganzen Thema ist eigentlich noch, dass ein Kandidat der Partei Die Partei in diesem ganzen Wirbel sich den YouTube-Kanal von der CDU angeguckt hat und festgestellt hat, die haben aber ganz schön viel Zeug da von öffentlich-rechtlichen Sendern auf ihrem YouTube-Kanal, hat das angeprangert und hat das Ganze hat den Effekt gehabt, dass der YouTube-Kanal der CDU wohl ziemlich leergeräumt worden ist.
Das ist witzig.
Ja, so viel los auf der politischen Bühne.
Sogar mit
haben wir noch
den,
mehr?
Den
nee, das ist das ist unser einziger Punkt zur Politik. Deswegen müssen wir da ja jetzt auch den Bogen schlagen und nochmal dazu aufrufen, dass ihr, wenn ihr es nicht schon getan habt, per Briefwahl oder auf eurem Bürgeramt geht wählen, spätestens am Sonntag, wenn die normalen Wahllokale offen sind und wählt für die Zukunft. Und Eigentlich eine also, Möglichkeit, kein Protest. Macht, bildet euch eure Meinung und bildet und wählt Leute, die nicht nur aus Protest dort sitzen wollen.
Was ich bei dem PDF ein bisschen komisch
finde,
Partei, ist.
Die Partei kann man schon wählen zur Not. Also das ist ja auch eine Art von Protest, aber das würde ich gelten lassen.
Okay. Was ich bei dem PDF ein bisschen komisch finde, ist, dass sie es mit dem Punkte, also mit der Punktnotation nicht so ernst nehmen. Also ab und zu haben sie mal keine Punkte am Ende des Satzes, ab und zu schon, ab und zu vor den Klammern, also die haben quasi ein Klammerdings und dann haben sie davor den Punkt gemacht und danach in Klammern nichts und manchmal andersrum.
Und das ist wirklich das, was dir Sorgen macht bei diesem ganzen Thema?
Ja, ja, richtig. Genau das. Ja,
scheinbar.
Weil, also ich hätte gedacht, dass die CDU wenigstens auf solche Sachen achtet.
Nee. Die haben ja auch 7 Plagen statt 10. Also ich meine, das ist ja jetzt auch alles.
Reicht doch wohl, oder?
Das darf einer christlich-demokratischen Union nicht passieren.
Sagst du so. Aber vielleicht hat es irgendein scheiß Praktikant geschrieben, der den Rezo nicht mag. Das war sein Bashing. Zack, ich mein, aber du durfst kein YouTube-Video machen, deswegen musst du ins PDF schreiben.
Ingo, jetzt musst du das mit den Plagen aber noch verlinken, wenn du schon die Referenz bringst.
Ja, das finden wir schon, keine Ahnung, den Twitter oder auf, es gibt weiter auf allen Newsseiten gerade irgendwie, dass das AKK das gesagt hat. Und ich meine, es kann man als CDU schon machen, also ich meine, wenn man eine christliche Partei ist und keine christliche Politik macht und sich um alles schert irgendwie, dann kann man auch 7 oder 10, ist doch wurscht, da kann man, muss man sich doch nicht drüber aufregen. Gut, ja, also, wenn er, wie gesagt, geht wählen, ne? Also das ist insbesondere die jungen Leute unter uns sollten davon Gebrauch machen.
Ja. Genau. Jetzt trotzdem nochmal meine Frage, wie würdet ihr den Punkt setzen, wenn ihr quasi am Ende des Satzes Klammer auf und zu habt? Würdet ihr den Punkt vor die Klammern setzen oder danach?
Das kommt auf den Inhalt der Klammern an.
Was für ein Inhalt sollte es sein, damit sich der
wenn du dich auf den Absatz beziehst, nach dem Punkt, anstatt, wenn du dich auf den Satz beziehst, innerhalb des Punktes.
Ist es nicht völlig wurscht, die CDU kann nicht schreiben, wir können nicht schreiben.
Was? Ich möchte es gerne geklärt haben, genauso wie wenn du ein Smiley in Klammern hast. Ja,
drauf.
Ist es
kommt auf den Sinn drauf
an. Machst du da ein Leerzeichen zwischen die Klammern, wenn du so einen lachenden Smiley hast, ja? So einen grinsenden Smiley. Machst du den Leerzeichen dazwischen?
Nein.
Und lässt es zusammen? Aber es sieht ja auch komisch aus. Sieht ja aus, als hätte ein Doppelkind-Smiley. Ist ja auch blöd eigentlich.
Du wolltest eine Antwort. Jetzt hast du eine.
Können aber nur von dir. Ich hab's ja nicht mehr gepresst. Das muss hier durchdiskutiert werden.
Es kommt drauf an, was
ich sehe schon, wie ihr irgendwie fertig seid oder so. Und nicht die wichtigen Probleme
wir sind fertig.
Hier.
Wir wollen nach Hause gehen. Die wirklich wichtigen Probleme sind der Klimawandel, dass die Leute hungern auf der Welt. Ja, deine Probleme mit dem Punkt sind jetzt echt so unbedeutend. Es interessiert nicht mal die CDU. Ja, so unbedeutend ist das.
Das sagst du so, aber wahrscheinlich haben die sich bei jedem Ding Gedanken gemacht, genauso wie. Ob das nur am Ende des Satzes oder am Ende des Absatzes steht, ja.
Ja, ja. Antworten wir mit einem Video. Lassen wir das den Herrn Amthor machen. Nein, bitte Herr mich Amthor nicht. Oder machen wir es mit einem PDF oder doch mit einem Fax. Ja, die CDU hat einen relativ jungen, halbwegs Bekannten, weil er irgendwie schon beim Böhmermann und sonst wo war.
Wer?
Abgeordneten, den Philipp Amthor.
Der vor allem dadurch auffällt, dass wenn er sich in den Altherrenrunden bewegt, er nicht auffällt.
Ja.
Weil er auch so alt
immer
aussieht,
Tee trinkt.
Was hat ein Vollbart, oder?
Nee. Stell dir halt so ein Müttersöhnchen vor, was Google
wie dieser Typ mit den Ohren aus Österreich, oder?
Ja, genau, so ähnlich. Bloß nicht so staatsmännisch, sondern eher so Mutti, Oma, Teetrink-Typ.
So wie der mit den Ohren,
da
oder?
Wie gesagt, da ist der Kurz ja schon noch irgendwie, schon noch mal eine andere Liga, finde ich.
Also ich kann es mir nicht, wie heißt der?
Philipp Amthor.
Okay, Amthor.
Ja, der sollte eigentlich antworten oder auch nicht, oder jedenfalls wartet jetzt.
Der sollte ihn zurückbashen.
Welt,
Stimmt, der sieht ein bisschen weird aus. Das ist krass. Der sieht einfach gleichzeitig total jung und total alt aus. Das ist ja verrückt. So ein Gesicht, ey. Krass.
Ja. Ich weiß nicht. Es wär aber irgendwie schon gut, wenn er so einen Diss-Track
genau. Droppen so würde. Battle-Rap dann
ja, das wär, zurück. Ja, das wäre voll lustig. Also ich meine...
Jedenfalls hat das Internet gewitzelt, was zuerst fertig wird, dieses Video, dieses Antwortvideo oder doch der BER. Ich habe ja auf den BER getippt.
Weißt du, was mir zu diesem Amthor einfällt? Kinder in Anzügen, ja? So sieht der aus einfach. Krass. Na gut, dann habe ich den jetzt auch mal gesehen. Okay, alles klar.
Genau. Lernst du noch die CDU durch ins Kennen hier?
Wie die
Angela Merkel kenne ich ja schon.
Willkommen bei Ihrem Politik-Podcast, wo wir noch heute wieder die Abgeordneten der CDU erklären. Schon traurig, dass wir so weit gekommen sind, Leute.
Ah, der war beim Böhmermann. Der wurde deswegen, da gemobbt von dem. Deswegen, dass die seine müsste ich mir da mal anschauen. Ah, nee, der war sogar
deswegen da. Deswegen kenne ich den das auch. Also ich habe die Folge von Böhmermann gesehen, wo der da war.
Laut Zeit wirkt Philipp Amthor übrigens, als hätte sich jemand einen Konservativen ausgedacht.
Ja, also witzig. Schön, ja. Gut. Wunderbar.
Schön.
So, schließen wir das Wahlthema, oder?
Ja.
Genau.
Ich glaube, da kann man, wir sagen euch jetzt auch nochmal, bitte, geht wählen, ja, wählt sozusagen die Richtigen, wählt nach eurem Gewissen, die wirklich was für den Klimaschutz tun und diesen Planeten wenigstens so ein bisschen retten wollen, im Gegensatz zu irgendwie die Display nur plakatieren, aber offensichtlich die letzten Jahre versagt haben. Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen, oder? Das kann man bestimmt beim Rezo irgendwie nachlesen. Oder so. Oder bei allen anderen Wissenschaftlern oder bei zigtausend, also macht das Richtige. Macht einfach das Kreuz an der richtigen Stelle, bitte. Gut, dann kommen wir noch zum Lesefu.
Wir haben nichts, oder?
Niemand hier kann lesen. Gehen Sie bitte weiter, niemand hier kann lesen.
Okay, also irgendwie gibt es ein großes PNG.
Genau.
Ein großes PNG?
The und zwar, PNG that. Genau, es gibt dieses, wie heißt es, Image Magic? Dieses
es gibt
Tool.
Dieses eine Bild im Internet.
Genau, nein, es gibt dieses eine Tool, um Bilder zu bearbeiten. Das ist dieses Image Magic. Ja. Also, ich kenne, gibt nicht viel Alternativen.
Alle Tools auf dieser Welt setzen darauf auf.
Genau.
Auf das Image Magic.
Ja.
Okay. Genau, also irgendwie alles. So gefühlt zumindest. Das ist eigentlich auch ganz cool, kann man so Bilder resizen und konvertieren und Dinge reinmalen und so weiter und so fort. Also halt Bildmanipulation. Und wenn man jetzt dieses Image Magic benutzt, um ein Bild zuzuschneiden, so mit Crop, das ist eigentlich ganz cool, dann bekommt da so ein kleines Bild raus. Jetzt das Problem ist, wenn man das ein zweites Mal durch etwas durchlaufen lässt, was Image Magic benutzt. Beispielsweise man lädt es halt irgendwie auf eine Seite hoch und da wird es halt irgendwie nochmal durch Image Magic prozessiert. Dann stehen da Metadaten drin, die dazu führen, dass das Bild dann halt ziemlich der Rest, also wenn man ein Bild zugeschnitten hat, dann wird der Rest einfach wieder mit Weiß ausgefüllt. Weil das halt immer noch im Bild drin steht, dass es so groß sein könnte. Oder dass es halt mal so groß war. Und Image Magic bläst dann das Bild halt wieder auf.
Ja. Okay, ist es gut?
Weiß ich nicht, wenn du das haben willst, ist das sicher gut. Aber was sicher gut ist, ist, wenn man so Image Magic macht oder so, dass man halt dann die Metadaten am Schluss strippt, dass die nicht mehr im File sind. Weil sonst hat das halt so Konsequenzen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat.
Genau. Okay. Interessant. Hattest du das Problem?
Nein, ich hatte das Problem nicht, aber
könntest es gehabt haben.
Ich könnte das Problem haben.
Ich kenne jemanden, der hat ein Problem.
Der kennt einen Freund. Ja. Der hat von jemand anders gehört. Der hat auf Hacker News gelesen,
dass sein Nachbar ein Problem hat.
Mhm. Ja. Ja. Aber das war sehr
so oder so. Gott sei Dank haben wir nicht zum Rumheulen. Kommen wir gleich zu den Picks.
Yes, Picks.
Wir haben genug rumgeheult. Ich glaube, Ingo hat genug rumgeheult für die nächsten drei Monate.
Ja, es tut mir leid.
Es tut überhaupt nicht leid. Was für eine Absicht.
Ja, aber das ist alles so traurig zur Zeit.
Ja, aber mein Arsch, ey.
Wenigstens hat der andere Felix sich endlich eine 10 Gigabit-Karte gekauft, die funktioniert.
Hat er das?
Habe ich.
Auch unter FreeBSD.
Auch unter FreeBSD.
Auch unter FreeBSD. So eine Intel-Karte oder was?
Nee,
ich lese kein Internet. Ich lasse kein Internet. Ich kann euch erzählen, genauso wie du auch.
Ja, genau. YouTube-Videos kennst du auch nicht.
Genau,
ja,
hat der Rätsel da mal ein Review gemacht von der Karte? Ansonsten kaufe ich die nicht.
Ja, also eigentlich dachte ich, lasse mir das Internet von euch vorlesen, aber scheinbar muss ich dir ab und zu das Internet auch erklären.
Ich bin alt, geworden, jetzt kann ich nur noch auf TikTok mir quasi meine Reviews für meine 10 Gigabit Ethernet-Karten durchschauen. Wenn es länger als 20 Sekunden ist, habe ich keinen Bock mehr. So einfach ist es.
Genau, da hast du keine Aufmerksamkeit, Spanne, reicht nicht länger, genau. 10 Gigabit Ethernet, 10 wer braucht
Gigabit.
Denn das?
Ist eine gute Sache, weiß ich nicht.
Ja.
Kann man brauchen.
Und, was hast du jetzt gekauft?
Ich habe mir diese Celsius C2N320ESR. Bekommt man so auf eBay. Kosten, keine Ahnung, $30.
Ah, Legacy-Adapter, deswegen.
Ja, Legacy-Shit. Aber funktionieren halt, ist trotzdem 10G. Und für zwei Karten und so ein Direct-Attach-Kabel ist man irgendwie unter $100. Funktioniert irgendwie unter FreeBSD einfach so, wenn man den richtigen PCI-Slot erwischt.
Was ist das denn?
Ja, weiß ich auch nicht. Bei meinem Dell. Ich habe mich da irgendwie nicht weiter, aber der Slot ist halt irgendwie angeschrieben mit so PCI und so. Also PCIe. Die Karte passt rein, aber irgendwie in Software und so taucht einfach nichts auf. Sie taucht einfach nicht auf. Es wird einfach nicht erkannt. Weder im BIOS noch irgendwie sonst. Keine Ahnung.
Was es nicht alles gibt.
Weiß ich nicht so genau. Vielleicht würde man das auch aus der Spec sehen. Ich habe das irgendwie nicht gesehen und habe mich dann halt gefragt, warum es nicht geht. Dann muss man noch so ein bisschen Firmware-Update auf den Karten. Normalerweise, weil die halt irgendwie nicht mit der neuesten Firmware-Version laufen. Und dann fertig. Dann hat man 10G.
Also ganz spontan finde ich die Karte jetzt nicht für den Preis, aber vielleicht habe ich mal verguckt, ja.
Dann hast du vielleicht spontan.
Hattest du die letzte 30 Euro?
Ich habe die letzte gekauft, die. Ja, muss man halt. Aber es muss auch nicht unbedingt genau
die sein, sondern von denen
gibt es halt ein paar und die ganz neuen kosten auch nicht jetzt so übertrieben viel, also das ist dann halt irgendwie so 100 pro Karte oder so, irgendwo so 100, 150, so in dem Bereich, und sonst eben gibt's auch ein bisschen neuere Karten, die irgendwo dazwischen sind, die man halt irgendwie auf eBay bekommt. Doch hier, erster Link, eBay, .com. Da gibt's, kann man bis zu 5 Stück aufs Mal bestellen.
Klar, wenn man sich einmal schön ausstatten möchte.
Ja.
Ah, Low Profile gibt's hier. 45 Euro.
Ja, also. Da gibt,
das heißt, die sind da relativ günstig von Chelsea. Fliegen die aus irgendwelchen Gerätschaften raus? Irgendwie sind das so, ich habe jetzt irgendwie gelesen, NetApp, dass die das benutzt und dass die deswegen da überall rausfliegen oder? Warum sind die gerade so günstig?
Das kann gut sein, weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall, das habe ich, weiß ich nicht so genau, aber sie funktionieren halt und sie funktionieren wohl auch unter Linux ganz ordentlich. Habe ich jetzt aber halt nicht probiert. Und
also das ist schon immer noch ein bisschen Magic, welche Karte da jetzt wirklich gut funktioniert. Aber wenn,
ja,
wenn man dann quasi schon mal eine hat, die wohl halbwegs anständig funktioniert, wäre schon eine coole Sache.
Ja. Und ja, ja, muss man halt vielleicht im Zweifelsfall auch ein bisschen ausprobieren.
Ja, das ist immer scheiße.
Und sonst halt
wenn
diese,
du es bei eBay gebraucht kaufst.
Ja, ja, sonst halt diese Intel-Dinger kaufen, die kosten dann zwar ein bisschen mehr, aber
die funktionieren auf jeden Fall. Und die sind auch günstiger geworden, kosten auch nur noch 100 Euro gebraucht. Ja. Und dann die Klappen auf jeden Fall. Ja. Genau. Interessant.
Schnelles Ethernet ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Hast du denn wenigstens SSDs in deinem Computer, in deinem NAS-Computer drin, ich, ja, dass das so schnell machen kann?
Natürlich. Ich habe in beiden Computern habe ich so PCI NVMe RAM
nice.
Disk-Dinger drin. Darum. Ja, okay. Aber ich habe es vor allem zum Rumspielen.
Ja, fair.
Muss ich schon dazu sagen, der Use Case ist noch nicht so. Das Ziel, was ich eigentlich verfolge, ist, dass ich halt irgendwie Fotos direkt auf dem NAS bearbeiten kann. Mhm. Aber mein aktueller Desktop-PC hat irgendwie keinen PCIe-Slot mehr. Weil es halt so ein Mini E-Takes, echt, Mainboard-Ding ist. Was halt ein bisschen schade ist. Tja, mal schauen.
Okay,
genau. Dann mehr Lego. Packs, genau. Lego, Space Station. Ihr könnt noch die nächsten 11 Tage ab heute voten für die ISS in Lego, dass es die gibt.
Okay. Für Europa könnt ihr nur noch 3 Tage stimmen.
Ja, Prioritäten. Die Niederländer haben schon abgestimmt, da kamen gerade über Twitter Sachen reingeflogen.
Und haben die gewonnen?
Oder das ist verloren? Ja, das ist ja leben. Warum haben denn die Mitgliedstaaten unterschiedliche Fristen? Das geht ja gar nicht. Guck mal, selbst Netflix schafft es weltweit zeitgleich auszuspielen. Warum schafft das die EU nicht?
Ja, die EU hat halt von Donnerstag bis Sonntag. Manche wählen halt lieber an einem Donnerstag. Also wählen die Amerikaner nicht immer die wählen immer dienstags, ne? Das ist auch so ein komischer Termin. Dienstag. Wir wählen halt sonntags und die wählen halt donnerstags. Nee, die Sozialdemokraten haben da gewonnen.
Naja, also es die Tagesschau schreibt noch, liegen offenbar vorn. Also du nimmst ja da ein Ergebnis vorweg, was noch nicht gesichert ist.
Ey!
Es sind ja nur Prognosen gerade.
Können,
ne?
Wir, also, oder können wir weitermachen mit guten Dingen?
Ja.
Ach so, zurück zur Space Station. Noch 11 Tage. EU nur noch 3 Tage, Space Station 11 Tage.
11 Tage.
Ja. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich weniger.
Seid ihr jeweils.
Korrekt. Sieht auf jeden Fall gut aus.
Tolle Aussage, danke.
Ja, na, ich wusste schon. Nicht, dass jemand dann denkt, die da im Binärgewitter haben gesagt, ich habe noch 3 Tage zum Wählen, aber heute ist doch schon Montag und ich kann mein Kreuz nirgends von mir machen. Nein, also in Deutschland bitte am 26. und ich glaube in Österreich auch, die Schweizer dürfen ja nicht mitmachen, am 26.05. bitte wählen gehen. Ja. Für alle anderen Länder, müsst ihr selber wissen, das kann ich jetzt nicht alles raussuchen. Wann ihr wo wählen.
Enttäuschend, Ingo, enttäuschend.
Also, du hast jetzt angefangen, jetzt musst du es durchziehen. Für jedes europäische Land sagst du jetzt bitte, wann die wählen.
Manche haben ja schon gewählt.
Ja, das musst du auch dazu sagen.
Seid ihr eventuell schon zu spät auch, wie gesagt, ich werde es morgen wahrscheinlich auch gar nicht schaffen, den hier zu schneiden. Da wird erst wahrscheinlich Samstag rauskommen.
Du solltest ihn vor den Wahlen
raushauen. Ja, Samstag. Dementsprechend, außerdem ladet ihr das Zeug doch wieder nicht ordentlich hoch. Ich kenne euch doch. Also International Space Station voten und jetzt blamen wir noch irgendjemanden.
Genau, weil
blamen wir.
Weil beispielsweise gewisse Leute hier so einen Server betreiben, der Downloads bereitstellt und dann geht das immer nicht. Und es ist nicht Ingo.
Verstehe ich auch nicht.
Verstehe ich nicht so ganz. Aber auf jeden Fall, Felix, ich habe das perfekte Ding für dich gefunden. Und zwar ist es Redirect Blame.
Perfekt. Und
was es macht ist, es gibt auch einen Link und es erkennt halt dein, also es findet halt raus, was du gerade für einen Browser benutzt und sagt dann so unable to connect und es sieht halt so ein bisschen so aus, als wäre das Problem halt auf deiner Seite und weniger auf der Seite des Servers. Das ist eine gute Sache.
Okay, das finde ich gut. Finde ich gut.
Du kannst einfach das hosten, dann sieht es immer so aus, so, vielleicht funktioniert mein Internet gerade nicht, ich schaue morgen nochmal und bis dann hast du es dann vielleicht gefixt.
Ich versuche mal,
voll try die again. Gute Sache.
Das stimmt. Gucken, wie es im Chrome aussieht, das muss ich jetzt auch wissen.
Genau, und das ist irgendwie, findet halt raus über den User Agent, was für einen Browser du gerade benutzt hast. Perfekt. Sieht dann halt immer so
Internet.
Nativ aus. Auch wenn es einfach ein bisschen
fast
HTML oder so
ist. Ja, der hat irgendwie bei mir gedacht, dass ich einen Apple-Computer habe oder so.
Ah, schade. Das ist natürlich schade.
Naja. Okay, cool. Finde ich aber sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall integrieren. Da kann ich mal sagen,
nee. Dann müssen wir deinen Server rausnehmen, wenn du nur noch Quatsch machst damit.
Was? Nee, pass auf. Ich mach's bei mir so, wenn die File 404 ist, dann mache ich schnell zu dir.
Genau. Ich setz einfach einen Envoy davor.
Ja, lass das doch mal ausprobieren. Das ist doch bestimmt witzig.
Und wenn
kannst du da dein YAML zusammencoden in deine, keine Ahnung, Kubernetes Super
Converter Form.
CyberStation starten oder so. 200 Cloud, 200 Raspberry Pis parallel auf der ganzen Welt starten und dann das Ganze mit Konsole quasi Self-Service hosten und dann sind die Raspberry Pis aber nur noch damit quasi nur noch beschäftigt, sich selber da zu befriedigen und alles fertig. Läuft.
So machen wir das. Wir gehen jetzt Cloud Native. Binärgewitter goes Cloud Native. Mhm. Machen wir.
Okay,
und
nice.
Bis wir da sind, wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
An 10 Gigabit Ethernet.
Am Gerät.
Yay.
Ach so. Das Gerät.
Am Internet. Habt Spaß am Internet. An Cloud Native.
Ja. Genau.
Docker.
Und geht wählen. Bitte. Nicht verschlafen. Und selbst wenn ihr es bisher verschlafen habt, könnt ihr noch Brief wählen und so.
Macht. Nein, dann könnt ihr einfach am Sonntag hingehen. Und wenn ihr am Sonntag keine Zeit habt, geht morgen auf euer Bürgeramt.
Ja, genau. Macht es. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Ciao.
Tschö.